Hier ist das Penta-Radio am 28. April 2020, aufgenommen schon am 25. April, live aus der Quarantäne. Und wir müssen es auch noch irgendwie zu Coloradio bekommen. Das wird hoffentlich auch noch funktionieren für die ganzen Radiohörer unter euch. Hier in der Quarantäne ist für euch Cyril. Und wer ist denn da noch draußen? Wer ist noch alles im Mampel?
Na, hier ist der Mol. Hallo Mol. Jetzt habe ich mich selber gegrüßt. Hallo an euch alle anderen.
Und hier ist Simon.
Und der Honki, seid gegrüßt.
Genau, wir sind weiter in der Quarantäne, gucken alle aus unseren Fenstern, sehen so langsam die Blumen und Bäume sprießen in Anbetracht der steigenden Temperaturen und haben uns diesmal ein Thema ausgewählt, um mal von dem Coronavirus wegzukommen. Eine Sache, die definitiv nicht damit infiziert ist, nämlich Blechdosen im Weltraum. Was es damit auf sich hat, haben wir dann gleich nach den News. Und auf der ersten Position in unseren News ist eine Sache, die wir im März aufgrund der aktuellen Ereignisse tatsächlich ganz schön verpasst haben, nämlich ein Jahr, das einjährige Jubiläum der Urheberrechtsrichtlinie der EU. Hat denn jemand von euch gefeiert?
Juhu!
Bei mir gab es Kuchen, aber ich glaube, das war nie deswegen.
Ah, eigentlich schade, ne?
Für alle, die nicht genau wissen, was das ist, wie könnte man das in ein, zwei Sätzen erklären?
Wie können wir es in ein, zwei Sätzen erklären? Ich glaube, der eine Satz, der das erklärt ist, hört euch die März-Sendung vom Penta-Radio 2019 an. Da haben wir das in aller Ausführlichkeit besprochen.
Na, das war das, wo wir gegen Artikel 13 und gegen Artikel 17 und so weiter demonstriert haben.
Also all die bösen Artikel dieser Welt. Es geht um eine Harmonisierung von Urheberrechtsrichtlinien, die in den einzelnen Ländern der EU vorliegen, in eine einzelne kohärente EU-Regelung. Allerdings ist es kein einzelnes EU-Gesetz, was dann sofort für jedes Land gilt, sobald es in Kraft tritt, wie es zum Beispiel bei der Datenschutzgrundverordnung der Fall war. Da steckt im Namen halt Verordnung drin, was halt auf EU-Sprech quasi halt ein ganz normales Gesetz ist, einfach, das einfach in Kraft tritt und dann gilt es irgendwann. Und eine Richtlinie ist nicht so. Eine Richtlinie ist quasi ein Anforderungskatalog, der dann von nationalem Recht umgesetzt werden muss. Und diese Richtlinie wurde jetzt vor einem Jahr verabschiedet und ich denke mal sicherlich, dass irgendwelche Nachrichtensprecher irgendwelche schwachsinnigen Anmerkungen macht dann von wegen, ja, hat sich doch gar nichts geändert. Ja, das liegt daran, dass es einfach noch nicht in nationales Recht umgewandelt wurde. Dafür ist die Frist normalerweise 2 Jahre und ich glaube auch, das Thema ist auf der Agenda, was die Seiten der Bundesregierung angeht, aber es ist natürlich jetzt aus aktuellem Anlass ein bisschen vom Tisch gefallen. Aber da wird sicherlich dieses Jahr irgendwann was kommen, denn diese Umsetzung in nationales Recht, die muss halt stattfinden. Und es bleibt zu hoffen, dass die schlimmsten Fehler da vielleicht noch auf dieser Ebene korrigiert werden. Deswegen lohnt es sich aus Sicht von netzpolitisch interessierten Leuten auf jeden Fall da dran zu bleiben. Es gab da jetzt auch dazu eine Folge beim Logbuch Netzpolitik mit Julia Reda, die damals für die Piratenpartei im EU-Parlament war und ja erst versucht hat, irgendwie als Berichterstatterin das möglichst in eine positive Richtung zu lenken. Und als dann halt klar wurde, dass es hauptsächlich hier um Lobbyinteressen von irgendwelchen Medienhäusern geht, dann da mit die öffentliche Kritik daran zu organisieren, zu kanalisieren. Wie gesagt, das war bei Logbuch Netzpolitik die Folge 340, die ist, wie die meisten Folgen da drüben, relativ gewinnbringend. Kann man mal reinhören.
Und bei der Urheberrechtsrichtlinie ging es effektiv gesehen um die Upload-Filter. Das war das, warum
Ist
damals,
eine von vielen
genau,
Sachen. Das
eine
war
von vielen
wie,
Sachen.
na, das ist eine von vielen kritisierten Sachen. Das ist das, was erst Artikel 13 war, nachdem sie dann die Artikelzahlen rumsortiert haben, Artikel 17. Da ist auch ein Leistungsschutzrecht drin in Artikel 11, beziehungsweise jetzt 15. Also es ist nicht viel Schönes, was da dran war. Es gab, glaube ich, auch noch ein paar positive Aspekte. Das habe ich jetzt gerade nicht mehr so konkret vor Augen.
Naja,
Was da jetzt?
die positiven Aspekte betreffen eher den Harmonisierungsaspekt, nämlich zum Beispiel, dass andere Länder ja nicht sowas haben wie zum Beispiel eine Panoramafreiheit, die es in Deutschland gibt. Also von daher gibt es durchaus Leute, wo sich durch die Richtlinie was verbessern könnte, da Deutschland da schon eine relativ gute Regelung hat, sind wir natürlich eher negativ betroffen. Was wir vielleicht auch noch erwähnen können, ist,
Panoramafreiheitsvereinheitlichung wurde abgelehnt, übrigens, so wie ich das jetzt gerade hier sehen kann. Also ich gucke
Okay,
da jetzt gerade mal
gut,
hinterher.
dann habe ich
Das
jetzt
ist wohl nicht
vielleicht
dann, ich
gerade wieder ein
glaube,
falsches Beispiel gewählt, das kann schon sein.
ich habe es gerade echt nicht vor Augen. Ich glaube, es war irgendwas, dass Daten für, auch urheberrechtlich geschützte Daten für Forschungszwecke verwendet werden können. Ich kann mich echt nicht mehr dran erinnern. Es gab
Naja,
irgendwo ein paar
das ist
kleine
auf alle
Körnchen
Fälle,
an
dazu gibt
positiver
es auf
Sachen.
alle Fälle Regelungen zu Forschungszwecken. Daten, also zu Big Data und so. Also und dafür gab es aber vorher im Wesentlichen überhaupt keine Regelung. Aber das ist sicherlich auch nicht schlecht, dass man sich darüber mal Gedanken gemacht hat. Und Julia ist jetzt auch wieder über den Atlantik zurückgekommen, nachdem sie ja kurzzeitig in Amerika war und wird sich jetzt sozusagen auch wieder mit dem Thema befassen, nämlich für die Gesellschaft für Freiheitsrechte.
Genau, und da hört einfach nochmal in die Logbuch Netzpolitik Sendung 340 rein, da erklärte Julia das alles schön und dann könnt ihr das auch nochmal besser ausgearbeitet als hier.
Ach genau, hier habe ich es. Ich habe gerade jetzt den entsprechenden Wikipedia-Artikel gefunden, wo das ja alles hilfreicherweise zusammengefasst wird. Das können wir auch nochmal in die Shownotes reintun. Und in Artikel 3 ist eine neue Schranke des Urheberrechts drin. Und Schranken sind prinzipiell, klingen ja erstmal wie ein Verbot oder sowas, aber in dem Fall ist es genau andersrum von der Logik her, nämlich dass halt das Urheberrecht eingeschränkt wird, sodass halt eigentlich dadurch mehr Nutzung von urheberrechtlich geschützten Inhalten erlaubt wird. Und in dem Fall ist es, dass die Vervielfältigung und Entnahme von Werken, zu denen Forschungsorganisationen rechtmäßig Zugang haben, zu Zwecken des Text- und Data-Minings zugelassen wird. Also zum Beispiel ein Textbestand, der in der Bibliothek drin ist, könnte zum Beispiel digitalisiert werden, damit man eben dort automatisierte Auswertungen mit Data-Mining drüber machen kann. Zum Beispiel sowas wie Statistiken über Worthäufigkeiten über die Jahre und solche Sachen. Es gibt tatsächlich auch relativ viele Schranken des Urheberrechts, zum Beispiel Privatkopie ist eine Schranke des Urheberrechts, dass du von einem einem Buch zum Beispiel oder von der CD, die du privat hast, durchaus Privatkopien anfertigen kannst für den Hausgebrauch, zum Beispiel Verwendung in Unterricht gibt es gewisse Urheberrechtsschranken, das kann man im Urheberrechtsgesetz alles nachlesen, wenn man sich dafür interessiert.
Und es ist ja nicht nur so, dass das Gesetze sind, die uns ja sowieso nicht interessieren, sondern ich hatte das Problem sogar jetzt vor 14 Tagen, wo ich für eine Bar in der Neustadt eine Spendenwebseite programmieren musste. Und dann musste ich doch selber erstmal das Gesetz wieder aufmachen und gucken, ob das alles schon in die Wege geleitet wurde, weil da ging es wirklich darum, dass ein Dankeschön hochgeladen werden könnte. Und dann wäre das Problem gewesen, Uploadfilter hätte ich da gucken müssen, dass wenn der das Danke schreibt, ob das unter dem Urheberrecht ist. Aber es war noch nicht in Deutschland umgesetzt und daher war es für mich einfacher, die Webseite zu programmieren.
Aber genau, dir wurde doch zugesagt, dass wir das ohne Upload-Filter umsetzen wollen, selbst wenn das drin steht. Verlass dich da mal auf deine Minister. Die regeln das schon für dich.
Ja, ich meine, wann hat mich die CDU, CSU und SPD jemals enttäuscht, wenn es um Urheberrechtsfragen ging? Es kommt ja quasi nie vor. Apropos enttäuscht bin ich auch ganz menschlich vom Coronavirus, denn es hat uns, die Einschläge kommen ein bisschen näher. Und das haben wir hier in unserer Nerd-Community sozusagen insbesondere dann gemerkt, als eine Person von uns gegangen ist, nämlich John Horton Conway, ein brillanter Mathematiker, der vielen insbesondere bekannt ist von dem Game of Life. Wer kennt denn von euch das Game of Life? Und ich meine jetzt nicht das Brettspiel Spiel des Lebens.
Ich kenne auch das informatische Spiel.
In unseren Kreisen kennt das vielleicht jeder, aber ich meine, es hören auch Leute im Radio zu.
Genau. Game of Life, wie kann man es erklären? Das ist ein zellulärer Automat. Also man kann sich das vorstellen, man nimmt irgendwie sich ein Blatt mit Kästchen Papier. Dann ist quasi jedes Kästchen davon eine Zelle. Und entweder kann ich die Zelle ausmalen oder ich kann sie nicht ausmalen. Also habe ich eine Zelle, die entweder tot ist, wenn sie nicht ausgemalt ist, oder eine Zelle, die lebendig ist. Also das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie Bakterien, die da auf einem festen Raster irgendwie sitzen und leben und sich vermehren und vielleicht nicht. Und das geht nach ganz bestimmten Regeln. Das sind immer so endliche Zeitschritte. Also ich gucke mir halt den Zustand von diesem Automaten an zu einem bestimmten Zeitpunkt und dann mache ich einen Zeitschritt, wo sich diese Zellen jetzt verändern können. Und eine lebende Zelle kann sterben, wenn sie zu einsam ist, also wenn sie weniger als zwei Nachbarn hat in ihrer direkten Umgebung, so die 8 Zellen um sie herum. Eine Zelle kann auch an Überbevölkerung sterben, wenn es mehr als 4 Leute sind, die um sie herum sind, also mehr als 4 andere Zellen, 4 bis 8. Und eine Zelle kann an einer Stelle, wo vorher keine Zelle war, eine Zelle, die vorher tot war, die kann lebendig werden, wenn sie 3 Nachbarn hat, genau. Das ist dann so genau die richtige Menge, dass sie sich vermehren können. Und wenn man das dann so schrittweise ausführt, sieht man halt, dass sich bestimmte Strukturen rausbilden, zum Beispiel Strukturen, die einfach konstant sind, die einfach so genau stehen bleiben, wie sie sind, die einfach ein stabiles Ökosystem quasi sind. Man findet Strukturen, die sich nach einer gewissen Zeit wiederholen. Es gibt Strukturen, die einfach sterben, also wie eine einzelne Zelle zum Beispiel, die stirbt einfach. Und es gibt auch Strukturen, die sich auf besondere, interessante Weise verhalten. Das bekannteste davon ist der sogenannte Gleiter. Ist halt jetzt natürlich schwer zu erklären, da wir hier so ein Audiomedium sind, aber man kann ja mal bei einer Bildersuche oder bei YouTube oder sowas mal nach Game of Life und Gleiter oder als Englisch halt Gleiter suchen. Da sieht man das dann, wie sich so ein Ding verhält. Das ist eine ganz bestimmte Ordnung aus 5 Zellen, die sich quasi fortbewegen, dadurch halt, wie diese Rollen sind. Also quasi auf der einen Seite entstehen neue Zellen, auf der anderen Seite gehen sie dann kaputt und so kann sich diese Struktur schrittweise dann durch diese Zellen, durch diese Kästchenwelt hindurch bewegen. Und man kann dann auch zum Beispiel Strukturen bauen, die regelmäßig einen neuen Gleiter erzeugen, also die an einer bestimmten Stelle stehen und sich halt verhalten nach diesen Regeln und dann spucken sie immer wieder in bestimmten Abständen in eine bestimmte Richtung einen Gleiter raus und man kann das dann immer komplizierter bauen. Also man hat mit diesen relativ einfachen Regeln darüber, wie Zellen entstehen und vergehen, kann man am Ende sogar ganze Computer bauen. Also zum Beispiel gibt es ein Game of Life, einen Computer, der Game of Life spielt. Und es gibt zum Beispiel Leute, die haben in Game of Life auch Digitaluhren gebaut. Es gibt alle möglichen derartigen Sachen. Und Game of Life ist beachtenswert in dem Sinne, dass es einem zeigt, wie wenig Infrastruktur man braucht, um schon komplette Rechner bauen zu können. Also man hat diese Regeln, die im Prinzip irgendwie in 3-4 Zeilen hinzuschreiben sind. Und damit kann ich die gesamte Komplexität aller berechenbaren Funktionen abbilden. Das ist eine Sache, die die Kreativität vieler Leute anregt. Das ist im Übrigen nicht die einzige Sache, die John Horton Conway gemacht hat in seiner Zeit als Mathematiker. Er ist auch 83 Jahre alt geworden. Bei Wikipedia gibt es tatsächlich eine Seite List of Things Named After John Horton Conway. Die hat so 20 Einträge oder sowas. Da kann man sich ja mal durchklicken. Das meiste davon ist wahrscheinlich außer für Mathematik-Nerds jetzt nicht so sehr verständlich. Aber hier gibt es zum Beispiel das Conway Puzzle, es gibt die Conway Kugel, es gibt das Conway Graph-Problem. Ja, das kann man sich ja mal angucken.
Wenn ihr euch nochmal das mit dem Gleiter angucken wollt, könnt ihr auch den in verlinkten XKCD-Comic anklicken, der ein Rest in Peace an John Conway ist und in dem auch so ein Gleiter vorkommt.
Wie immer gibt es das also in den Shownotes.
Genau. Genau. In den Shownotes gibt es noch ein anderes Covid-19-Opfer. Wer hat das eingetragen?
Das habe ich eingetragen. Das ist Donald Kennedy. Der war mal Präsident der Universität Stanford und einer der Chefredakteure des Wissenschaftsmagazins Science, was man ja vielleicht zumindest dem Namen nach kennen könnte.
Klingt auf jeden Fall wie ein Wissenschaftsmagazin. Genau, ja. Wir bleiben noch bei unseren Covid-19-News, denn es gibt ja jetzt jede Menge Diskussionen über Apps, mit denen man das Coronavirus irgendwie in Schach halten könnte. Und so eine der ersten Apps, die jetzt tatsächlich an den Start gegangen sind, war die App Datenspende, beziehungsweise Corona-Datenspende vom Robert-Koch-Institut. Und die ist dann am Ende vor allem deswegen uns in Erinnerung geblieben, auch über die letzten Wochen, weil andauernd Probleme gefunden wurden damit, sowohl was das Messaging angeht, wie man diese App veröffentlicht hat, als auch mit dem Datenschutz, wie der Datenschutz dort umgesetzt wird oder eben im Zweifelsfall nicht umgesetzt wird. Wer mag denn dazu was sagen?
Naja, es ist halt so, dass man, wenn man die Datenschutz-App installiert, dann Datenspende-App installiert, dann übergibt man im Prinzip seine Daten frei für das RKI. Das bedeutet, dass das RKI sich, ich nenne es jetzt mal Passwort, in dem Fall ist das eigentlich ein API-Key, sich das Passwort speichert, um sich die Daten dann direkt von dem Cloud-Anbieter meiner Fitness-Uhr oder Fitbit oder wie das Ganze heißt, zu holen. Und das ist halt natürlich ein riesengroßes Problem, weil damit keine Anonymisierung mehr da ist, sondern das RKI hat halt dann doch auf seinem Server die gesamten Daten da liegen, wie wir auch letzte Woche ja schon im Penta-Radio sagten, dass das schon problematisch ist, wenn das beim RKI liegt, und kann dann und tut das dann selber anonymisieren. Und es wäre halt besser, wenn das ganze, die ganze Anonymisierung und also die Datenübergabe auf dem Telefon des Benutzers liegt, so wie wir das ja damals auch dachten. Stattdessen wird es halt ein API mit einem API-Key gemacht. Und es gibt da auch zwei Probleme dran. Erstens, wenn du die App deinstallierst, dann tust du damit nicht den API-Key revoken. Das heißt, dass das RKI trotzdem weiter deine Daten bekommt. Du müsstest dann wirklich zu dem Fitness-Tracker im Backend, also im Panel gehen und dort sagen, dieser API-Key, den ziehe ich zurück. Und zweitens ist das Problem, dass dort mittlerweile bei der Analyse, die vom CCC gemacht wurde, rausgekommen ist, dass der auf Surfern mit, naja, so fragwürdigen WordPress-Installationen, die grottenalt sind und kaputt sind, liegen diese ganzen Daten und entsprechend, ja, dass da natürlich dann alle Hebel und Türen offen sind, um sich diese Daten zu holen von jemand, der, ja, da Schwarzhead, Blackhead, Whitehead, was auch immer ist, genau.
Da liegen doch nur 450.000 API-Keys. Achso, nee, nur ungefähr 3/4 davon, weil also es gibt wohl derzeit ungefähr 450.000 Installationen dieser App, wobei ungefähr 1/4 auf Apple Health anfällt und die sind wohl zumindest nicht von dem Problem mit dem API-Key betroffen, weil das Apple im Betriebssystem nicht zulässt.
Na, ich glaube mal, weil bei Apple einfach es keinen Cloud-Server gibt, wo die Daten hingelegt werden.
Ja, genau.
Also das Problem ist ja hier gerade, dass die Leute...
die Daten im Wesentlichen auf dem Nutzergerät und deswegen ist es dort tatsächlich vorbei, wenn die App deinstalliert wird und man muss sie direkt vom Gerät holen und nicht aus irgendeiner Cloud.
Das ist ja genau das Problem, was hier... dass es hier so ein Disconnect gibt, also so eine Unkompatibilität zwischen, was die Leute denken, wie sich die App verhält und wie sich die App tatsächlich verhält. Und das liegt halt ganz wesentlich an diesen Cloud-Servern, auch von den Herstellern, von den Fitness-Armbändern und was nicht alles. Dass halt die Leute denken, ich installiere jetzt diese App und dann kann die App irgendwie mein Fitness-Armband jetzt gerade auslesen. Und wenn ich dann die App immer deinstalliere, dann kann sie das danach nicht mehr auslesen. Was aber tatsächlich passiert ist, dass sich diese App dann irgendwie nur einmal Zugriff gewährt auf den Cloud-Server von diesem Fitness-Tracker und da liegt dann halt alles drauf von den letzten, meinetwegen, 5 Jahren. Ich wollte jetzt schon intuitiv 20 Jahre sagen, weil ganz so lange gibt es diese Dinger noch nicht. Und selbst wenn ich die App deinstalliere, dann gibt es halt diesen Zugriffsschlüssel immer noch, der dann einfach weiterverwendet werden kann, wenn ich da nicht explizit was dagegen unternehme. Ne? Und das riecht halt schon so ein bisschen wie diese dubiosen Telefonanbieter und sowas, die immer einen im Laden sofort den Vertrag abschließen lassen. Aber wenn ich den Vertrag dann kündigen will, muss ich ein beglaubigtes, notariell unterschriebenes Kündigungsschreiben per berittenem Boten dann zum Hauptquartier bringen lassen. Und naja, das riecht halt hier ganz ähnlich.
Das Ganze zeigt aber halt auch eigentlich, wie rotten das System ist. Also Jungs und Mädchen, es ist wirklich sinnvoll, diese Daten nicht in die Cloud zu werfen. Das bringt überhaupt nichts. Ich hoffe, es gibt auch Anbieter, die das lokal speichern, außer Apple.
Wie ist denn das Ganze lokalisiert eigentlich? Also kann man zuordnen, räumlich, wozu die Daten gehören, wo sich so ein Fitbit aufhält? Weil sonst ist es ja auch der Manipulation irgendwie komplett offen. Also wer sagt denn, dass es quasi eher ein Fitnessarmband aus Sachsen ist oder ein Fitnessarmband aus Brandenburg? Und selbst wenn das irgendwie mal eingegeben werden würde in diese App, wer sagt denn, dass das stimmt? Also man könnte ja da auch Daten manipulieren und irgendwas einspeisen, oder?
Naja, es geht da hier quasi eh hauptsächlich darum, irgendwie zu sehen, wie sich jetzt das auf der Skala der Gesamtbevölkerung sich bestimmte Daten entwickeln, wie zum Beispiel Temperaturen oder sowas, dass man vielleicht sehen kann, wie das allgemein gerade irgendwie eine Corona-Welle am Kommen ist, meinetwegen, weil besonders viele Leute Fieber haben oder sowas. Das ist ja jetzt nicht die Contact-Tracing-App. Und das ist ja auch genau das nächste Problem. Das ist ja hier eine völlig andere App als das, was die ganze Zeit als die Corona-App diskutiert wird, nämlich das Contact-Tracing, also das Feststellen, ich hatte jetzt gerade mit diesen folgenden 10 Leuten Kontakt und jetzt habe ich aber festgestellt, ich hatte das Coronavirus, deswegen muss ich jetzt den 10 Leuten Bescheid sagen, dass die jetzt bitte auch mal gleich in Quarantäne gehen sollten. Das ist halt das Konzept, was alle Leute gerade unter Corona-App kennen. Und während halt da die Diskussion noch läuft und noch die Frage ist, wie überhaupt sowas genau implementiert wird, kam dann halt das RKI aus mit dieser Datenspende-App und war in ihrem Messaging nicht hinreichend klar, dass das völlig andere Sache ist, wie es gerade geht. Dass es hier gerade um eine Spende für im Prinzip wissenschaftliche Studien geht und nicht um eine konkrete Situation, eine konkrete Maßnahme zur Eindämmung des Virus.
Na gut, wie wir ja inzwischen auch gelernt haben, haben sie da halt einfach irgendein Produkt eines Startups gekauft, was das schon rumliegen hatte für eine knappe 500.000.
Und da gab es natürlich auch wieder einen schönen FAZ-Artikel zu, den ihr euch alle mal durchlesen könnt und einfach alle mal, was sage ich, die Luft wegbleiben. Ah, das sollte man, diese Witze sollte man, glaube ich, zu Corona-Zeit nicht machen, aber auf jeden Fall gab es da Anschuldigungen und so weiter und so fort, aber muss man sich selber durchlesen. Link kommt in den Chat, kommt in die
Shownotes,
genau.
Diese schönen Fieberthermometer gab es in Deutschland aber nicht, oder? Also es gab dann in Amerika diesen smarten Fieberthermometer, die dann auf einer Karte live gezeigt haben, wie sich die Temperatur der Benutzer quasi geändert hat. Also es wäre sehr, sehr ähnlich. Also deswegen meinte ich vorhin, diese räumliche Zuordnung ist halt auch nicht unwichtig, aber wenn sie halt wirklich bloß die Daten gesammelt haben.
Na, das war das ist schon die Idee dabei. Also ihre Idee dabei war, dass sie im Prinzip sowas auf Landkreisebene aufgelöst machen können wollen. Soweit ich weiß, gibt es davon noch keine Ergebnisbilder, wie das jetzt da vielleicht in Amerika der Fall ist.
Naja, wie gesagt, das sind halt auch wissenschaftliche Studien, da würde ich halt nicht erwarten, dass da sofort irgendwie ein Live-Dashboard draus wird, sondern dass, wenn man für wissenschaftliche Studien Daten sammelt auf diese Art und Weise, dann muss man sich erstmal vorher überlegen, auf welche Art und Weise sammle ich die Daten, dann werden die Daten tatsächlich dann eingesammelt, dann wird dann erstmal geguckt, was für Daten da sind, ob man die überhaupt verwenden kann, ob vielleicht bestimmte Datensätze aus bestimmten Gründen überhaupt nicht repräsentativ sind für das, was ich eigentlich wissen wollte und deswegen entfernt werden müssen. Und dann kann man am Ende dann Statistik darüber machen und dann kann man dann irgendwann mal ein Paper in den Veröffentlichungsprozess geben und dann das dann veröffentlichen. Und das dauert halt auf der Skala von Wochen, wenn nicht Monaten, wenn nicht Jahre. Also zum Beispiel diese, in Anführungszeichen, Heinsberg-Studie, die eigentlich eher die Gangl-Studie heißen müsste, die beschäftigt sich ja auch mit einem Infektionsgeschehen, was eigentlich hauptsächlich Ende März war. Und dass das jetzt schon nach 3-4 Wochen irgendwie die ersten Ergebnisse davon diskutiert wurden, ist schon sehr außergewöhnlich. Und das sieht man auch schon daran, dass zu dem Zeitpunkt, wo das dann durch die Medien gegangen ist, alles, es noch gar keine tatsächlichen greifbaren Daten oder ein tatsächliches Paper gab, was man diskutieren konnte, sondern nur die Bits, die halt irgendeine PR-Agentur da rausgeworfen hat. Dementsprechend war ja auch die Rezeption der Studie nicht sehr positiv von Seiten wissenschaftlich bewandter Fachkreise.
Naja, ich würde schon sagen, dass es die Daten gibt. Sie haben sie halt nicht vernünftig aufgeschrieben und nicht mit dazu publiziert. Das ist das Hauptproblem. Wobei ich das RKI schon so verstanden habe, dass sie das eigentlich so haben wollen, wie Honki das beschrieben hat. Dass, weil es da irgendein Paper dazu gibt, dass es halt man da irgendwie schon, wenn sich das irgendwie abzeichnet, kann man da, wo halt schon einen leichten Temperaturanstieg bei einer sich anbahnenden oder also bei einer schon stattgefundenen Infektion, aber noch ohne Symptome sehen kann, potenziell, und dass sie das damit, sie haben das ja auch als nationales Fieberthermometer oder so ähnlich tituliert. Von daher war das schon die Idee, aber gibt es jetzt auf alle Fälle noch nicht zu sehen, sonst hätten wir es euch verlinkt oder wir verlinken es euch noch, falls wir es gerade noch finden.
Ja, es ist auch ein bisschen merkwürdige Prioritätensetzung. Ich meine, ich bin kein Epidemiologe, das ist das neue I'm not a lawyer. Ich bin kein Epidemiologe, ich bin auch kein Gesundheitspolitiker und was, ich kann da nur von der Ferne raufgucken und mir irgendwie den Kopf kratzen, was hier gerade alles passiert. Wenn das RKI das jetzt irgendwie als einen Extrakanal nutzen möchte, wo sie weitere Daten sammeln können, dann sollen sie das machen. Dann würde ich mir trotzdem ein klareres Messaging und eine detailliertere Datenschutzposition wünschen. Aber dann kann das möglicherweise ganz gut sein. Wenn ich irgendwie sehe, wie zurzeit die Datensammlung abläuft, dann würde ich irgendwie eher hoffen, dass sie mal bei den ganzen Gesundheitsämtern ansetzen. Also die Sache läuft jetzt im Prinzip seit 2 Monaten. Zumindest so, naja, eigentlich schon länger, aber dass es Fälle in Deutschland gibt, das ist jetzt seit etwa 2 Monaten der Fall. Und dieses Gesundheitsamtwesen ist wohl irgendwie gerade so halbwegs über den Punkt hinausgekommen, wo sie Faxe schicken und ist jetzt dabei, dass sie zumindest schon mal sich Excel-Dateien per E-Mail hin und her schicken und dann zum RKI darüber melden, ne? Und dass es da irgendwie nach 2 Monaten noch kein Berichtswesen gibt, was nicht immer 3-4 Tage Verzögerung noch hinzufügt, das ist einfach absolut katastrophal. Und das da hoffe ich mal viel mehr darauf, dass da irgendwelche Änderungen kommen, damit wir mit diesen Zahlen, die das AKI veröffentlicht, dann nicht jedes Mal wieder nochmal sehen, dass sich die Zahlen dann 5 Tage lang ändern, jedes Mal wegen Meldeverzug, sondern dass da mal ein bisschen zeitiger gemeldet wird oder vielleicht auch schon mal halbvollständige Datensätze gemeldet werden, wenn zum Beispiel jemand vorstellig wird und der Test ist noch ausstehend, dass schon mal ein Datenpunkt gesetzt wird, hier ist schon jemand, der gerade jetzt mit Kratzen im Hals und keinem Geruchssinn vorstellig geworden ist. Und das können wir schon mal in eine Statistik mit einfließen lassen und dann wird dann das Bild schrittweise genauer, anstatt dass wir wirklich bis zum Ende abwarten, schon quasi fast, ob der jetzt im Krankenhaus liegt oder nicht. Das war übrigens auch diskutiert worden in einem anderen Podcast, den ich jetzt an der Stelle empfehlen kann, nämlich Unsere kleine Welt, UKW, Folge 21. Auch eines der diversen Coronavirus-Updates, was zurzeit quasi jede Woche rumgeht. Das ist mit Tim Pritlove, auch vom CCC, hier unseren Kreisen bekannter Podcaster, und sein Gast an der Stelle ist Pavel Meyer, der sich mit Data Science und so weiter befasst und auch insbesondere in diesem Zusammenhang mit dem Coronavirus die AKI-Daten auswertet und Statistik darum macht und sich damit auseinandersetzt. Und auch in dieser Folge 21 hat er insbesondere kritisiert dieses ganze Berichtswesen. Genau, ich sehe schon, da kommt ein Link in die Shownotes rein, das ist sehr gut.
Aber hätte man auch nicht gedacht, oder? Dass wir vor 3 Monaten irgendwie freiwillig unsere ganzen Sportdaten und Temperaturdaten der Bundesregierung gegeben hätten. Denn das Robert-Koch-Institut ist ja eine deutsche Bundesoberbehörde, ne? Und damit halt direkt dem Bundesministerium für Gesundheit unterstellt. Also das ist, ja, hätte ich mir nicht träumen lassen, dass das mal passiert. Und auch wenn wir das nicht aktiv täten, ne? Also es gibt ja durchaus diese 400.000 Leute, die das aktiv gemacht haben. Die Telekom zum Beispiel hat ja auch Bewegungsdaten und sowas zwar pseudonymisiert halt weitergegeben, aber dass halt solche Daten dann direkt der, ja, also wer sagt denn, dass das nicht wieder gelöscht wird? Also wer sagt denn, dass es gelöscht wird und so weiter?
Genau, dazu könnt ihr euch aber die letzte Show, die letzte Penta-Radio-Folge durchhören. Da haben wir genau darüber auch doch relativ lange geredet.
Um deine Formulierung aufzugreifen, ne? Wer hätte gedacht, dass 400.000 Leute oder so der Bundesregierung Daten geben? Ich würde sehr gerne der Bundesregierung meine Daten geben, wenn ich die Sicherheit habe, dass die vorher ordentlich anonymisiert sind. Und genau das ist doch das Problem. Ich will ja, und das ist ja auch mal das Argument, was dann kommt, ja, wollen Sie etwa keine wissenschaftlichen Studien durchführen? Natürlich will ich das. Natürlich will ich, dass Wissenschaftler in der Lage sind, Studien durchzuführen, die auch mit der Zusammenhebung von sehr vielen Daten von einzelnen Personen zu tun haben, ne? Also jede große Kohortenstudie muss ja letztendlich da Daten erheben, im Zweifelsfall, indem man Leute dann halt physischen Fieberthermometer in den Mund steckt, alle paar Jahre mal, ne? Oder was auch immer. So laufen ja alle möglichen großen Studien ab. Oder auch, dass man mal über 30 Jahre irgendwie eine bestimmte Personenkohorte beobachtet von meinetwegen 10.000 Leuten und dann guckt man halt, wie korreliert zum Beispiel Krebsrisiko mit Rauchen oder mit Vegetarismus oder was nicht alles, ne? Das sind ja alles riesige Datenerhebungen. Das ist ja eine gute Sache. Aber ich will ja, dass Leute, wenn sie da mitmachen, eine informierte Entscheidung treffen und wenn Leute da mitmachen, dass sie das auch tun können auf der Basis dessen, dass sie wissen, dass diese Daten nicht veruntreut werden, dass diese Daten dann nicht wegkommen oder zu anderen Zwecken missbraucht werden oder dass die Daten halt erfolgreich anonymisiert sind, sodass es dann keinen Schaden gibt, wenn die Daten wegkommen.
Na, und um ehrlich zu sein, also wenn ich sehe, dass die Leute, die Apple-Nutzer will ich da vielleicht mal ausschließen, weil dort scheint es ja tatsächlich zu sein, dass die Daten auf den Geräten liegen, aber bei diesen ganzen anderen Fitness-Trackern, wo die Leute die Daten in wer weiß was für Unternehmen mit wer weiß was für Datenschutzbestimmungen kippen, also da finde ich es jetzt nicht sonderlich überraschend, dass die jemand dem RKI gibt oder dass er damit keine allzu großen Bedenken hat, das zu tun. Zumal man dem RKI vielleicht sogar glauben kann, dass sie über den Token nicht die Klarnamen auslesen, auch wenn sie das könnten. Und bei den anderen meldest du dich ja auch mit deinem Klarnamen an. Also finde ich jetzt nicht überraschend, dass Leute da ihre Daten hingeben.
Aber Siemens, das ist doch deine Behörde, da kannst du doch die Daten geben.
Ja, wie gesagt, kann ich ja noch nachvollziehen.
Dass wir haben das ja in Deutschland noch nie erlebt, dass Behörden mit Datensätzen Schindluder getrieben haben, ne?
Ja, aber die Frage ist, würde ich vielmehr die andere Richtung stellen. Also, wenn ich es schon irgendeinem shady Fitness-Tracker Hersteller meine kompletten Daten reinkübel, warum sollte ich die dann nicht auch einer Bundesbehörde geben? Ja, also.
Naja, ich glaube, das Problem ist halt an der Stelle, dass Leute, die so ein Fitbit verwenden, das einfach gar nicht wissen, dass sie die Daten gerade auf so einen Cloud-Server reinkippen, sondern die denken, das läuft wie bei Apple Health im Zweifelsfall, dass halt die Daten auf dem lokalen Gerät liegen Und dann kann man dann eventuell die aktuellen Daten wohin geben, aber die rechnen nicht damit, dass das alles irgendwo auf dem Server in, hast du nicht gesehen, wo rumliegt und dann im Zweifelsfall halt wegkommt, wenn die Leute da wieder kein Geld haben für ordentliche Security oder dann halt dringend Geld brauchen, deswegen den ganzen Datenschatz wohin weiterverkaufen.
Ich möchte da mal ganz kurz noch die Gadget-Bridge-Leute erwähnen. Das ist quasi ein Projekt, das solche Fitbit-Tracker quasi von ihren nativen Apps befreit. Unter anderem, indem sie halt bestehende Firmware nehmen oder halt selber Firmware für diese Dinger da schreiben. Und dann quasi diese Daten nicht weitermelden, sondern halt in lokale SQLite-Instanzen oder sowas pipen. Also man kann zum Beispiel eine Amazfit BIP auch ohne Cloud betreiben. Man muss es halt nur machen. Und das Problem ist aber, diese Daten konnte man dann dem RKI nicht weitergeben, weil die ja im Wesentlichen diese Instanzen von Google oder diese API-Tokens haben wollten, richtig?
Naja, die haben halt erstmal irgendwie, ich glaube, die 5 größten Hersteller unterstützt. Ich glaube, ob sie da später mal noch was anderes unterstützen werden, haben sie nicht gesagt.
Ja, und ich meine, wenn ich halt aus denen ihrer Perspektive argumentiere, dann ist es auch die absolut sachlich richtige Entscheidung. Ne? Wenn ich besonders viele Daten haben will, dann muss ich halt zu den großen Anbietern gehen. Na komm, lass uns mal von dem ganzen Corona-Zeug wegkommen und bleib aber beim Thema Güterabwägung. Und zwar gibt es ein neues Spiel, das habe ich persönlich, kenne mich damit nicht aus, kommt von den Leuten, die League of Legends gemacht haben, heißt Valorant. Und der Aufschrei, den es darum gab, ist, dass sie einen Kernel-Treiber installieren möchten, um ihre Anti-Cheat-Software umzusetzen.
Oh cool, ein Rootkit direkt mit dem Spiel?
Ja. Also wenn du jetzt gerne dieses Spiel spielen willst, dann musst du auch zulassen, dass die quasi absolut in alles reinfuschen können, was dein Computer macht, von vorne bis hinten, weil es gibt ja offensichtlich keine andere Möglichkeit, einen Anti-Cheat zu implementieren. Ne? Das kennen wir ja, sämtliche anderen Spiele sind völlig unspielbar, weil sie voller Cheater sind.
Entlädt sich das Modul eigentlich auch, nachdem du das Spiel dann beendet hast?
Ahnung.
Und wie kann ich dem Modul eigentlich vertrauen, dass es nicht irgendwie meine privaten E-Mails liest?
Ja, das kannst du absolut sicher vertrauen. Da gibt es sicherlich keinerlei Hintergedanken oder sowas. Das hat sicherlich auch nichts damit zu tun, dass Riot Games über mehrere Ecken dann zu Tencent gehört. Aber gut, ich meine, ob es jetzt ein chinesischer Konzern ist, dem die ganze Sache gehört, wo ich dann einen Kernel-Treiber laufen lasse, oder ob ich einen amerikanische Firma habe, die einen Kernel-Treiber hat, das ist ja dann auch kein großer Unterschied. Ich meine, gut, wenn ich jetzt Microsoft Windows auf dem PC habe, dann laufen sowieso ganz viele Kernel-Treiber von amerikanischen Firmen in meinem System. Das ist ja genau der Grund, warum man Linux haben möchte am Ende. Aber ich glaube, an der Stelle ist es ja sogar wieder effektiv, denn wenn ich Linux habe, kann ich einfach diesen Kernel-Treiber nicht installieren. Dann ist die Sache eigentlich schon geklärt.
Und nochmal für die Radiohörer, der Kernel, das ist im Prinzip der Betriebssystemkern. Den hat eigentlich fast jedes Betriebssystem, ob das jetzt macOS ist, ob das Windows ist oder auch Linux. Und das ist im Prinzip das, was unter allem drunter liegt. Das heißt, dass das Spiel dann wirklich ganz tief auf Zugriff auf die Hardware hat im Endeffekt. Und das ist natürlich schon, teilweise schon problematisch.
Naja, der Kernel kontrolliert halt, wer welches Programm wann Zugriff auf welche Hardware bekommt, und so einen Kernel-Treiber braucht man normalerweise nicht für eine normale Applikation. Die normalen Applikationen laufen halt einfach außerhalb des Kernels und haben halt Berechtigungen, die der Kernel ihnen gibt, und sind voneinander so ein bisschen isoliert. Und kommt auf das Betriebssystem an, wie genau diese Isolierung am Ende aussieht. Und wahrscheinlich die Begründung, die sie halt haben für diesen Anti-Cheat, ist halt, dass sie sagen, wir möchten jetzt sicherstellen, dass keine anderen Applikationen laufen, die jetzt irgendwie zum Cheaten verwendet werden könnten. Also meinetwegen, dass dann irgendwo ein Gerät läuft, was irgendwie die Maus bedient und dann mir erlaubt, irgendwie super schnell auf die Gegner zu zielen und sie alle abzuschießen oder sowas. Das ist dann wahrscheinlich die Begründung dafür. Man kann das aber auch ganz anders implementieren. Also zum Beispiel Valve-Software, die Leute, die Counter-Strike machen, und ein paar andere Online-Shooter und sowas, die haben relativ viel bei Anti-Cheat gemacht, weil sie halt auch das Problem hatten mit den Cheatern, dass dann zum Beispiel statistische Analysen auf dem Server gemacht werden, dass zum Beispiel geguckt wird, wie schnell Leute tatsächlich irgendwie zielen oder ob sie irgendwie unmenschlich schnell darauf reagieren, wenn jemand hinter einer Wand hervorkommt, den sie vorher nicht sehen konnten. Das würde dann halt darauf hindeuten, dass dann derjenige gerade so einen Wall-Cheat aktiv hat, also dass er quasi durch Wände durchgucken kann und Leute sehen kann, auch wenn sie noch hinter einer Wand verborgen sind eigentlich. Und das scheint wohl zumindest für die Valve-Leute ganz gut zu funktionieren. Und denen ihre Spiele, Counter-Strike und so weiter, gibt es ja auch unter Linux, wo das mit dem Kernel-Treiber sowieso nochmal eine ganz andere Sache wäre. Für die scheint das gut zu funktionieren. Also ist nicht so richtig klar, warum Riot jetzt unbedingt da einen Kernel-Treiber installieren muss. Und gerade, wie gesagt, durch die partielle Eigentümerschaft von Tencent hat das so ein bisschen ein Geschmäckle.
Ich habe auch schon wieder Ideen, wie man das hacken kann, oder? Weil dafür gibt es auch virtuelle Maschinen für sowas. Also ich meine, das ist so sinnlos.
Gut, auch virtuelle Maschinen kann man erkennen. Also man kann durchaus erkennen, ob man unter einer VM läuft. Schon daran, welche Hardware man sieht und so weiter.
Ich hatte jetzt eher an was anderes gedacht, dass den Cheat-Kernel-Treiber, der dann parallel läuft und dann so.
Nee, wieso? Du nimmst den Kernel-Treiber und baust den um, sodass der so aussieht, wie als wäre es der Anti-Cheat-Kernel-Treiber. In Wirklichkeit cheatet er aber.
Ja, genau. Oder der spielt dann dem Anti-Cheat-Kernel-Treiber vor, dass alles okay ist, während andere Dinge geschehen oder so.
Also für die technisch versierten Zuhörer unter unserem Publikum hier ein klarer Arbeitsauftrag.
Nein, wir rufen hier nicht für illegale Sachen auf. Das sagen wir gleich nochmal dazu.
Ich sage nicht, dass das veröffentlicht werden soll. Ich sage nur, dass man mal gucken könnte, was dann so alles geht.
Also wenn das dann wieder geht, könnt ihr gerne einen Vortrag auf den Datenspuren darüber halten.
Wahrscheinlich dieses Jahr online. Wenn ich so sehe, wie sich das entwickelt. Das Oktoberfest ist ja auch schon abgesagt. Oder genau, abgesagt, ja.
Die Datenspuren sind jetzt so groß wie das Oktoberfest? Habe ich was verpasst?
Nee, aber das Oktoberfest ist jetzt so groß wie die Datenspuren.
Nur, dass es bei den Datenspuren so viel Mate gibt, wie es auf dem Oktoberfest Bier gibt.
Wir haben aber noch keinen Kotzügel.
Braucht man das beim Mate?
Bis jetzt nicht. Also ich komme hier noch relativ gut zurecht.
Oftmals auch nach den News Musik gehört?
Wir sind jetzt tatsächlich mit den News durch. Ja, dann würde ich sagen, machen wir jetzt eine kurze Musikpause und dann hören wir uns wieder zu unserem Thema, nämlich den Blechdosen im Weltraum. Bis gleich. Hier ist wieder das Penta-Radio im April 2020 und da wir ja alle gerade zu Hause sind, hatte Mohl jede Menge Zeit, um mal die berühmt-berüchtigte Raumfahrtsendung, die er seit langem uns versprochen hatte, mal vorzubereiten. Wie kriegen wir das genau hin, Raumfahrt in einer einzigen Sendung abzuhandeln, Mohl?
Gar nicht.
Ah, schade. Das war's wieder mit dem Penta-Radio.
Der allzeit beliebte Wir-gehen-jetzt-Trick, genau.
Genau.
Aber ich habe mir gedacht, wir machen das einfach, wir brechen das mal runter und ich habe mir überlegt, wir sind Nerds, nicht bloß Raketen-Nerds, das bin wahrscheinlich bloß ich, sondern auch so Nerds mit Kabeln, wo Internet rauskommt und manchmal auch WLAN, wo Internet rauskommt. Und deswegen dachte ich, warte mal, Raketen, Internet, die gebären gerade ein Kind, das nennt sich Satelliten-Internet und eigentlich nicht gerade, sondern das gibt's auch schon relativ lange und Da dachte ich, da reden wir mal drüber.
Sehr gut. Und du hast ja hier schon ein paar Sachen in unseren Shownotes notiert und das ging offenbar schon 1980 oder 1981 los. Also im Prinzip schubst du mal einfach ein paar Bits von irgendwo in der Basisstation ins Internet hoch und dann kommen sie wieder runter, hoffentlich zu unserem Empfangsgerät. Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, das ging schon mal noch eher los, aber das werden wir dann sehen.
Genau, technisch gesehen, ja, das Internet ging natürlich noch eher los, aber ist natürlich ein Inhalt für eine andere Sendung. Ich habe halt hier erstmal rausgesucht das sogenannte ARC-27-Protokoll. Das wird halt gerade im, ich sag mal, CB-Funk- und Amateurfunkbereich sehr viel benutzt. Und warum das jetzt mit Internet und Satelliteninternet zu tun hat, ist, dass es dort halt Amateurfunksatelliten gab, damals so in den 70er, 80er Jahren. Und im Prinzip, das ARC-27-Protokoll wurde so 1981 erstmalig formuliert in der USA, in so einer Uni, glaube ich. Und da wurden damals halt über analoge Signalwandler halt Datenübertragungen fortgebracht. Das Interessante daran ist, dass damals als Einheit nicht die Bits genommen wurden, sondern die Bauts. Es ist halt so, dass man bei analogen Signalübertragungsverfahren auch manchmal so Ausschuss hat und sowas, die man wegschmeißen muss, wo halt auch Bits nicht ganz ankommen. Und ein Baut ist sozusagen eigentlich die Zustandsänderung des Signals. Und da hat man dann natürlich viel größere Brutto- Netto-Brutto-Raten. Also zum Beispiel, so wie es hier auch im Patch steht, haben wir 1200 Baud Übertragungsrate bei ARC-27. Das ist damit spezifiziert. Es gab dann auch damals noch größere TNCs, später dann in den 90er Jahren, aber standardmäßig war das damals in den 80er Jahren mit 1200 Baud, wovon aber man so Übertragungsraten von 200 Bit hinbekommen hat, also 200 Bit pro Sekunde, die man ändern konnte. Also ich habe das selber damals schon noch gemacht und so teilweise, da hat man für 2 Megabyte eine Woche gebraucht, um die zu übertragen. Genau.
Ich habe eine Frage. Und zwar, wenn du das schon damals gemacht hast, wie muss man sich das vorstellen? Hattest du dann an deinem alten Computer, der zu der Zeit existierte, dann einfach ein Modem dran, eine Satellitenschüssel nach oben oder wie funktioniert das überhaupt?
Gut, der Trick ist natürlich wieder, ARC-27 ist ein Protokoll, was über das sogenannte 27 MHz-Band funktioniert. Das ist halt, also ja, funktioniert, das kann man natürlich in jedem Band nehmen, aber Amateurfunk, CB-Funk ist, sind diese Bänder, diese Bereiche. Also
Frequenzbänder für elektromagnetische genau. Strahlung, ne? nicht ein physisches Band.
Und ist auch falsch, nämlich eigentlich das 11-Meter-Band, weil die Antenne 11 Meter sein muss, weil das genau die Wellenlänge sozusagen ist. Und ich habe das damals so gemacht, dass ich an meinem Fenster so eine 5 Meter Antenne dran hatte. Die hat dann über ein CB-Funkgerät, was ich hatte, von, ja, da gab es verschiedene Firmen, und dort hing dann ein Analog-Digital-Wandler dran. Damals gab es da mehrere verschiedene Methoden. Ich war jetzt nie ganz so ein reiches Kind und hatte bloß ein Packet-Modem, insgesamt wirklich bloß ein AD-Wandler. Es gab dann auch noch die TNCs, das war noch ein bisschen bessere Lösung. Und dort haben wir Daten halt von einer CB-Funke zur anderen übertragen. Man hätte theoretisch auch über Verbindung zu Digipetern, so hieß das, Repeater, von einem zum anderen gehen können. Das ging auch, das haben wir gemacht mit 2-3 Schritten hier innerhalb von Dresden. Man hätte aber auch bis zu dem AMSAT, hieß der, Amateurfunksatelliten, damit hochgehen können. Also ich habe natürlich niemals mit dem Satelliten selber geredet, weil dazu ist die Reichweite von 3-8 Kilometer im 27 Megahertz Band, naja, eher schwierig, wenn man sich überlegt, dass so ein Satellit in 1000 Kilometer Höhe rumfliegt.
Genau, das ist ja auch eine Sache, die mich bei Satelliten-Internet ein bisschen wundert, beziehungsweise auch allgemein so Satellitentechnik. Ne? Da hat man ja mit unglaublich großen Distanzen zu tun, die man zu diesen Satelliten zurücklegen muss. Oder auch wenn das Signal von dem Satelliten kommt, dann ist das ja schon über eine ziemlich große Distanz gereist und dementsprechend auch schon abgeschwächt. Wie kriegt man das eigentlich hin, dass so ein Satellit das überhaupt mit einer hinreichenden Stärke senden kann? Das ist ja nur so eine kleine Box quasi, die da durch die irgendwo in so einem Orbit rumfliegt. Da habe ich ja kein großes Kraftwerk oder sowas, was da irgendwie riesige Mengen Strom produzieren kann. Wie funktioniert denn sowas? Na gut, stell ich mir das jetzt nur schwerer vor, als es ist.
Ja, also das kann man einerseits über Antennengewinne machen. Also man kann halt eine vernünftige Antenne bauen. Das, was ich damals hatte, ein 5 Meter Stachel, der hat natürlich nie wirklich einen schönen Antennengewinn. Das heißt, der hat halt einen 1:1 Antennengewinn. Wenn ich jetzt aber eine Parabolantenne nehme, dann hat die 19, 20 dB Gewinn. Und das ist, da das eine logarithmische Skala ist, dann irgendwie ein tausendfaches Gewinn. Das heißt, ich tue 1 Watt Leistung reinpumpen und kommt 1000 Watt raus hinten im Prinzip. Und so kann also man doch.
Ich habe ein sehr schwaches Signal und es wird dann aber durch die richtige Satellitenschüsselform oder Antennenform wird es dann verstärkt, sodass ich mit dem geringen Signal was anfangen kann.
Genau, das ist der Trick daran. Ich sag mal, als Kinder gab es dann auch noch so Tricksereien. Wir haben das immer Oma genannt. Das waren so die Schwarzen, weil waren die zugelassen. Deswegen haben wir die schwarzen Verstärker gemacht. Also als Kind hat man dann immer so einen 10-Watt Verstärker gesendet. 4 Watt waren erlaubt. Hat man dann halt einen 10-Watt Anstärker zwischen das Funkgerät und die Antenne gesteckt. Der hat dann das Signal nochmal ein bisschen verstärkt. Aber das sind natürlich so kleine Kästen, die ja so groß wie eine Stange Zigaretten ungefähr war, eine halbe Stange Zigaretten ungefähr, so groß war der Kasten. Und entsprechend baut man sowas in den Satelliten ein, so eine Oma, so einen kleinen Verstärker, der jetzt nie mit 4 Watt sendet, sondern mit, was weiß ich, 50 oder 100 Watt. Und man nimmt halt eine entsprechende Antenne, die das Ganze nochmal verstärkt, das Signal. Und dann kommt unten schon ein halbwegs brauchbares Signal an. Und gerade bei AMSAT, beim Amateurfunksat, konnten die Amateurfunker im Prinzip den anpumpen. Und da ging es auch nie groß um, also man konnte da nie Gigabytes an Daten übertragen, da ging es um eher Piep, um Hallo zu sagen. Also das Maximum, was sie hinbekommen haben, waren wirklich Morsecodes, die darüber als Relais einmal um die Welt geschickt haben.
Das war jetzt dein erster Kontakt mit dem kabellosen Internet.
Also das war mein erster Kontakt mit dem kabellosen Internet. Richtig. Und wie gesagt, da es diese Technologie auch im SAT-Bereich gibt, also SAT ist ja grundsätzlich kabellos, würde ich da einfach auch gleich mal weitermachen. Technisch gesehen kennt ja jeder das WLAN, da gab es noch so eine Vorgängersache, die wollen wir bloß schnell nennen, die nennt sich WLAN, die gab es in den 1990er Jahren, da gab es die erste Implementierung in den USA auf 950 Megahertz und später ist das wirklich der Vorläufer gewesen, so im Jahr 2000 haben wir selber noch hier in Dresden diverse WLAN-Strecken gehabt, Topocell-Strecken gehabt, WLAN-Technologie in 2,4 GHz. Später wurde dann das Ganze spezifiziert von der IEEE in WLAN und technologisch gesehen ist eigentlich alles, wenn wir heute irgendwas mit Internet machen, selbst Bluetooth nutzt ähnliche Modulationsverfahren wie WLAN. Also das ist eigentlich alles dasselbe und ist auch eine Funktechnologie, deswegen würde ich die hier bloß mit nennen, weil die halt wichtig ist.
Genau. Wenn du jetzt sagtest, WLAN-Strecken, das waren dann also eher so Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, die damit realisiert wurden.
Na, technisch gab es da auch, es gab alle Möglichkeiten. Es gab einerseits Punkt-zu-Punkt-Strecken. Bei Turbocell waren es Punkt-zu-Punkt-Strecken. Die waren wirklich jetzt, also wir haben damals wirklich in Größenordnung hier quer durch die Stadt bis zu 12 Kilometer Strecken gebaut. Teilweise auch mit alten Satellitenschüsseln. Die haben dann immer so nach unten geguckt. Da hat man sich immer gewundert, findet da gar keinen Satelliten. Hat man vorne den LBN ausgetauscht und da vorne eine WLAN-Antenne im Prinzip drauf gebaut und dann hat man halt nochmal Verstärkung gehabt. Das gab es, aber es gab auch gerade für im WLAN-Bereich die Orinoco-Karten, wenn das was sagt. Das waren so PSEMSA-E-Karten. Da stand Orinoco drauf, die gab es in Gold und in Silber. Das waren dann damals noch mit WEP verschlüsselt, wenn das noch jemand kennt. Relativ schnell kaputt gegangen. Kaputt in Form von, dass man schnell knacken konnte. Und die konnten dann halt, die Silbernen konnten immer 64 Bit und die Goldenen konnten dann schon 128 Bit WEP-Verschlüsselung. Also die konnte man auch schon ins Notebook reinstecken. Wir sind damals schon Wardriving gefahren mit den Kisten.
Ja, WEP ist tatsächlich eine Sache, die ich dann beim WLAN selber dann wie auch noch eine Zeit lang betrieben hatte. Und ich erinnere mich dann auch noch dran, dass es dann auch die Angriffe darauf gab, wo man das dann innerhalb von Sekunden so den einfach mitlauschen konnte, während andere Leute dann dem WLAN verbunden waren und dann stand dann auf dem eigenen Gerät dann das Passwort da, was man dann abgelauscht hatte durch diese doch relativ lächerliche Verschlüsselung. Das WPA2 war dann am Ende dann das bessere Protokoll am Ende. WPA1 gab es, glaube ich, auch noch, ne?
Doch, ja, das gibt gebrochen worden. Genau, das gibt es auch teilweise noch. Naja, das WPA ist ja eigentlich bloß eine Protokoll-Suite oder eine Verschlüsselungs-Suite, Cypher-Suite. Das heißt, dort ist natürlich beim WPA1 in den Algorithmiken ein paar Probleme drin gewesen und deswegen haben sie dann auf WPA2 umgebaut und jetzt mittlerweile sogar WPA3. Ja, richtig. Aber wir wollen mal hier weitergehen. als nächstes hatte ich hier jetzt noch Mobilfunk aufgeschrieben. Warum schreibe ich das auf? Weil diese neueren Satelliten-Internet-Strecken, über die wir dann reden, eigentlich mit unter 5G zusammengefasst werden können. Und es ist so, dass dieselben ähnliche Frequenzen sind und ähnliche Technologien sind. Und wenn wir über 5G reden, dann reden wir nicht bloß über Funkmasten, die irgendwo auf Häusern sind, sondern dazu gehören wirklich in Zukunft eventuell sogar auch Satelliten, die das mit abstrahlen. Deswegen auch nochmal Mobilfunk. Außerdem ist es auch wiederum eine Funktechnologie, wo man Daten übertragen kann. Deswegen halt vom 2G GSM über 3G, UMTS, HSPDU und natürlich 4G. Das sind also Funktechnologien, über die man, wenn man über Satelliteninternet redet, so halbwegs mal ein Wort verloren haben sollte, weil es geht halt darum, Internet über die Luft zu verbreiten.
Wenn es um Mobilfunk im Generellen geht, könnten wir natürlich auch noch darauf hinweisen, dass es davor natürlich auch noch das A-, B- und C-Netz gab.
Ja, ich hatte jetzt explizit die Systeme genommen, wo man Daten drüber tragen konnte, weil diese analogen Netze, da war das mit, also ja, hätte man sicher das AX27-Protokoll wieder nehmen können und Daten wieder drüber übertragen können, hätte, glaube ich, den Betreiber und den Netzbetreibern nie wirklich gut gefallen.
Okay, ich wollte es nur der Vollständigkeit halber zu den Generationen des Mobilfunks dazu sagen.
Warum würde das, hätte das denen nicht gefallen? Wenn man dann die ganze Zeit ewig lange da irgendwelche Telefonverbindungen auf hat dafür oder warum?
Na, das ist einer der Punkte. Also wie gesagt, ich hatte damals, glaube ich, 2 Megabyte einen Compiler in so eine Box geladen, so einen Bulletin. Das hat wirklich eine Woche gedauert und der hat dann wirklich eine Woche lang in 10 Kilobyte Chunks gefunkt. Das heißt, er hat wirklich diesen Kanal zugemacht. Und da hat man auf dem Kanal auch nichts anderes machen können. Das waren wirklich so den ganzen Tag, wenn man da reingehört hat, so Modemgeräusche. Und da haben sich natürlich irgendwann die Leute rechts und links aufgeregt, weil es gibt die sogenannten Nebenwellen. Das heißt, man kann auch, wenn man die Antenne falsch einstellt oder wenn man bestimmte Sachen falsch macht, das auf den Nachbarkanälen hören. Das heißt, es stört halt einfach auch unheimlich, wenn man mit diesem AX27-Protokoll oder so arbeitet. Und es ist halt nicht wie beim WLAN, wo im Prinzip bloß gepulst wird, wo es eigentlich nie längere Datenübertragung gibt, beziehungsweise die gibt es schon, aber die wird vorher abgesprochen. Beim AX27-Protokoll wird halt vorher wirklich einfach gebroadcastet. Ich rede einfach und egal, ob das jemand empfängt oder nie, wenn er es nie empfängt, dann sagt er, ich habe es empfangen, bitte übertrag es nochmal und dann sind deine 10 Kilobyte weg und du fängst nochmal an.
Gut. Genau, das war jetzt also erstmal die Grundlage, kabelloses Internet überhaupt, womit man so auf der Erde quasi rumfunken kann, so im, naja, vielleicht nicht Nahbereich, aber halt so schon Größenordnung Stadt- oder Landkreisbereich. Das ist jetzt richtig zusammengefasst.
Richtig, genau. Da gab es, wie gesagt, gab 3 oder 4 AMSATs, also Amateurfunksatelliten, die dasselbe Protokoll hatten und die eigentlich wirklich nie, also das ging eher um Hobbyisten, die nur Proof of Concept, ja, funktioniert. Also es war niemals für, ich will da wirklich mal Daten übertragen. Das ist ja wie im Amateurfunk überhaupt. Da redet man eigentlich nur übers Wetter, da macht man nichts anderes, genau. Und deswegen geht das eigentlich nur zur Einführung, dass man weiß, über was wir reden. Technologisch sind über das, was wir jetzt reden, eigentlich nutzen die ähnliche Systeme. Die nutzen halt dasselbe Protokoll, was zum Beispiel 5G benutzt oder was WLAN benutzt, also die Algorithmiken. Also ob man jetzt QAM oder sowas, das sind halt dann die Modulation redet. Das wird eigentlich überall benutzt, weil es halt einfach die dafür spezifizierten Lösungen sind. Und warum soll man die sich da Neues einfallen lassen, wenn man was gut Funktionierendes hat? Genau.
Also ich glaube, auf der Electronic Warfare-Sendung des Pentaradio 24 haben wir noch Internet oder Signalübertragung über Licht nochmal erwähnt. Das fand ich damals auch sehr spannend, deswegen wollte ich es nochmal erwähnen. War vom 17. Oktober, am 24. Oktober 2017, so rum.
Das ist ja, glaube ich, auch das, was die Studentenheime in Dresden teilweise verwendet haben oder immer noch verwenden, dass sie, wenn sie quasi Internet halt an einem Wohnheim hatten, aber dann irgendwie das mehrere Blöcke weiter, dann halt, da haben sie leider kein Kabel hinbekommen, dass sie dann auf dem Dach halt so einen Laserlink-Sender aufgebaut haben und auf der anderen Seite halt quasi genau ausgerichtet dann halt den Empfänger. Kennt das noch von euch einer? Ich habe das auch nur so mal am Rande irgendwo mitbekommen.
So, da kommt mein Alter wieder und denke, ja, ich habe die Dinger mitgebaut. Also da gibt es diverse Funkstrecken, Laserstrecken, das war mal sehr krass, weil wenn Nebel war, hat es nie funktioniert oder wenn ein Vogel durchgeflogen ist, hat es nie funktioniert. Hast du aber auch schon 100 Megabit bekommen. Es gab einige Wohnheime, wo das drauf war. Wir haben dann immer noch als Backup 5 Gigahertz Funkstrecken, als das damals aufkam, daneben gebaut und zum Schluss rauskommt, dass die Funkstrecken, die WLAN-Funkstrecken viel mehr reliable waren, weil halt einfach die den Regen nie ganz so schlimm, es hat ihn nie ganz so interessiert. Ganz viel später haben wir es dann im 38 Gigahertz Bereich gemacht, also da gibt es auf der Parkstraße in Dresden, ist egal. Es gibt da eine Funkstrecke, die, wo wir dann im 38 GHz-Bereich arbeiten und das ist noch geiler. Dort hast du allerdings das Problem, ist kein freies ISM-Band. Das heißt, man musste eine Frequenzplanung machen und man musste das bei DirecTP alles beantragen und das hat dann auch Geld gekostet. Der Vorteil ist, dass der der öffentliche Träger, die Uni, diese, ich sag mal, Frequenzzuweisung doch relativ preisgünstig im Jahr bekommen hat. Wenn man das jetzt als Privatfirma machen würde, da würde man dann schon fünfstellige Beträge hinlegen müssen.
DirecTP, glaube ich, die Regulierungsbehörde für Telekom und Post, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Richtig, genau. Die kümmern sich um diese ganze Frequenzzuweisung.
Genau. Nicht die Bundesnetzagentur? Oder sind die irgendwie ein Teil davon?
Ich glaube, die eine ist in der anderen aufgegangen. Ich glaube, DirecTP gibt es nicht mehr und es ist jetzt das andere. Ich weiß es nicht. Wenn es Zuhörer gibt, die wissen, wie es ist, bitte E-Mails oder meldet euch, genau. Wir würden uns über Rückmeldung freuen, wenn wir hier Scheiße erzählen.
Offenbar ist DirecTP der frühere Name der jetzigen Bundesnetzagentur. Wurde 2005 umbenannt.
Ah, oh Gott, ich bin alt.
Ich bin schon jung genug, dass ich es nur noch als B-Netz A kenne. So, das war jetzt also das, nicht lokale, aber sagen wir regionale Funken in irgendeiner Form datenbasiert. Wenn ich jetzt über eine wesentlich längere Strecke gehen will als das, aber ich habe keine Lust, irgendwie 100 Kilometer Ethernet-Kabel durchs Land zu verlegen oder wahrscheinlich eher andere Kabel, die dafür für die Distanz besser geeignet sind, dann muss ich also so ein Satelliten ins Orbit bringen.
Genau, und Satelliten sind ja da oben schon im Orbit und da haben sich damals gesagt, warum nutzen wir die nicht einfach? Also ich weiß nicht, wer diese Astra-Konstellationen kennt. Wir reden immer bloß von einem Astra-Satelliten. Wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt, wird man merken, dass nicht bloß einer ist, sondern sind vier Stück. Die sind wie in so einer Perlenschnur, stehen die in verschiedenen Orbits hintereinander, hat einfach was Ausfallsicherheit zu tun. Sie senden aber alle dasselbe, also ist wirklich vier Stück. Und insgesamt haben die dann einfach noch ein paar oben und unten Sachen, die man nicht für Fernsehen benutzt, Frequenzen, und die werden dann für Internet benutzt. Das sind halt so einzelne Satellitengruppen. Und damals, wann waren das so? 2002, 3, 4 irgendwann rum, fing das dann ja alles mit dem DSL an und dann gab es halt bestimmte Leute, die das nie hinbekommen haben. Dann gab es aber dann so Anbieter wie SkyDSL, das ist so ein Markenname, die haben dann Satelliteninternet angeboten. Das heißt, ach, warte mal, du hast doch eine Satellitenschüssel auf dem Dach. Und dort ging es dann halt los, dass man so einen eigenen LNB bekommen hat, den man damit draufgeschraubt hat. Der dann, die Satellitenschüssel ist explizit nur dafür gewesen. Also wenn man Fernsehen wollte, musste man sich nochmal eine andere daneben mit einem anderen LNB aufsetzen. War auch manchmal interessant. Da hatte man dann wirklich Antennenmasten mit relativ viel so einen Satellitenschüsseln drauf. Und dort ging es dann halt los mit den ersten Internet über Satellit. Und das waren sehr interessante Sachen, weil die Dinger waren
da. Lass mal kurz, du gehst schon wieder 20 Sachen mit einmal durch. Ne? Ich gucke gerade hier noch Astra. Ne? Das kenne ich ja noch so, damals 90er Jahre war das dann so, als man das erste Mal Satellitenfernsehen bekommen hatte, dass sich dann alle so eine Empfangsschüssel aufs Dach oder an den Balkon geschraubt haben und haben dann plötzlich 20.000 neue Fernsehkanäle empfangen können, auf denen alle nur Quatsch lief. Das ist halt so von was ich damals Astra kenne oder auch Eutelsat. Und wenn ich das so richtig sehe, das sind alles geostationäre Satelliten, weil ich ja meine Schüssel irgendwie in eine bestimmte Richtung zeigen lassen muss, die ja konstant bleibt. Also kann ich ja nicht einen Satellit haben, der irgendwie um die Erde rumkreist, sondern er muss halt in genau so einem Orbit sein, dass er immer auf derselben Stelle steht aus meiner Sicht. Also es muss dann so ein ganz bestimmter Orbit sein, der halt genauso schnell rumläuft, wie die Erde sich auch dreht.
Genau, das ist der ganze Trick am geostationären Orbit. Der ist so in einer Höhe von ungefähr 35.000 Kilometer. Das tut je nach Inklination auch ein bisschen sich ändern. 35.800 bis 41.000 kann man sich so über den Daumen merken. Das ist schon ein ganzes Stück. Also das ist so über den Daumen einmal die Erde zwischen der Erde nochmal. Und wenn man sich so vorstellt, die Erde dreht sich und dann stellt man sich vor, dass einmal den Abstand der Erde da oben so ein Satellit dreht, der sich auch mit derselben Geschwindigkeit dreht. In dem Moment für die Nerds unter uns, das sind 3,7 Kilometer pro Sekunde Orbitalgeschwindigkeit. dann bleibt der für den Betrachter, der auf der Erde steht, immer am Himmel an derselben Stelle, was natürlich für Fernseh- und Internetübertragung extrem geil ist. Wenn der höher oder tiefer ist, wenn er höher fliegt, dann fliegt er langsamer. Das heißt, ich habe nicht mehr einen Tag Umrundung, sondern wenn er höher fliegt, dann habe ich halt auch irgendwann mal anderthalb, zwei Tage. Problem ist, dass der dann relativ schnell aus der Bahn rausfliegt und auf eine solare Bahn läuft, das heißt mit der Erde läuft, beziehungsweise eventuell vom Mond eingefangen wird. Aber gut, das kommt dann in der nächsten Astro-Sendung oder was auch immer. Um wieder zurückzukommen, wenn der Satellit weiter unten ist, was nachher in den größeren Konstellationen, die demnächst hochgeschossen werden und die jetzt teilweise auch schon hochgeschossen wurden, relevant ist, dann wird sich der Satellit immer schneller bewegen. Das heißt, die ISS zum Beispiel, die braucht 90 Minuten, bis die einmal um die Erde rum ist, weil das halt unheimlich schnell ist. Das heißt,
ist, glaube ich, in so 400 Kilometer Höhe, wenn ich jetzt nicht falsch liege?
Ja, sogar 400, noch weiter unten.
Ja, 400 ist eher das obere Limit.
Ja. Also durchaus Größenordnung fast 100 weniger als was diese geostationären Satelliten haben mit den 35.000 Kilometern.
Viel weniger, ja.
Genau, also.
Also quasi, wenn das Ding niedriger fliegt, was ich ja eigentlich gerne haben wollen würde, ich würde gerne haben, dass das Ding näher an mir dran ist, damit ich nicht so eine große Distanz überwinden muss, damit die Sendeleistung nicht so hoch sein muss, damit auch die Signalqualität, mit der das ankommt, vielleicht besser ist. Das würde ich also eigentlich super gern haben wollen, dass das Ding nicht so hoch fliegt. Wenn das Ding aber nicht so hoch fliegt, dann habe ich das Problem, dass das Ding sich so schnell bewegt, dass da irgendwie Bahnkorrekturen und sowas schwieriger werden. Also dass es schwieriger wird, das Ding in der richtigen Stelle zu halten.
Ja, aber ist mittlerweile ein gelöstes Problem. Bloß nochmal, um zu erklären, dass der Satellit natürlich dadurch, dass er näher ran ist, deutlich schneller ist. Also wir hatten ja vor uns von 3,06 Kilometer Bahngeschwindigkeit geredet. Jetzt in einer Höhe von ungefähr 700, 800 Kilometer reden wir dann von einer Geschwindigkeit von 7,5, also mehr als das Doppelte an Geschwindigkeit. Und da muss man natürlich auch die Antenne mitführen, das ist ein riesengroßes Problem, weil der Satellit ja bloß für, wenn ich sozusagen unten stehe, für eine gewisse Zeit, nämlich ein paar Minuten bloß, zu sehen ist. Genau. Und da reden wir nachher nochmal drüber, wie man die Probleme lösen kann. Ich würde jetzt erstmal hier in unserem Pad weitergehen.
Also da hätte ich dann das Problem quasi nicht wie bei den GPS-Satelliten. Da ist es ja auch immer so, dass ich immer nur ein paar von denen sehe und diese Konstellation ist dann so gewählt, dass ich, egal wo ich gerade auf der Erde bin, immer zumindest ein paar von den Dingern sehen kann, auch während die sich dann halt auf ihren Orbits halt fortbewegen. Und dadurch, dass die GPS-Satelliten jetzt alle nur die gleiche Rolle haben, irgendwelche Zeitsignale auszusenden, ist das jetzt da kein großes Problem. Wenn ich jetzt so eine Satellitenkonstellation haben will, wo ich tatsächlich Daten drüber bekomme, dann ist halt natürlich die Schwierigkeit, dass ich dann immer den richtigen Satelliten anpeilen müsste, der jetzt gerade irgendwo zu sehen ist auf dem im Himmel aus meiner Sicht.
Genau, und da sind halt die geostationären Satelliten total geil, weil die ja immer da sind, haben allerdings dadurch, dass sie so weit weg sind, einen riesengroßen Nachteil, nämlich Signallaufwege. Das heißt, ich muss ja erstmal mein Signal da hochschießen, auch wenn ich das mit Lichtgeschwindigkeit mache, und er muss wieder eine Antwort runterschießen. Das heißt, ich habe halt schon relativ große, man nennt das professionell Latenzzeiten, die so praktisch zwischen 500 und 700 Millisekunden liegen. Und die Gamer unter uns, die werden sagen, hahaha, da bin ich schon tot. Also man konnte damals mit diesen, oder es gibt es ja teilweise auch heute noch, mit diesen einzelnen Satelliten, die Satelliten anbieten, nie wirklich spielen. Das war relativ schnell. Also es gab für die damalige Zeit schon wirklich Größenordnung bis 20 Megabit haben die damals schon angebunden von Endkunden. Später dann auch mal 150 Megabit. Gab es dann halt wirklich Systeme, aber spielen konnte man mit diesen Systemen nicht, weil es halt einfach zu große Latenzzeiten gibt durch die Abstände. Heutzutage ist
es naja, aber anders. Ja, das ist ja nicht nur ein Latenzen, sondern nicht nur ein Problem für Spieler. Ne? Das ist jetzt auch gerade für viele Leute ein Problem, die jetzt im Homeoffice sitzen, denn wenn man per Videoschalte oder auch per Audiokonferenz, wie wir jetzt hier gerade für unsere Sendung zusammengeschaltet sind, dann merkt man das ja auch einfach daran, dass halt immer diese Lücken entstehen, wo dann alle quasi sich so fragen, wer fängt jetzt als nächstes an zu reden, und dann fangen zwei gleichzeitig an zu reden und so, ach so, nee, du mach du mal, ne? Weil halt diese Signale immer erst mit Verzögerung ankommen. Also ich höre nicht sofort, ich sehe erstmal nicht irgendwie, dass jemand jetzt gerade zum Sprechen ansetzt, und zweitens mal höre ich das halt erst mit einer Verzögerung von meinetwegen in dem Fall dann halt 500 Millisekunden, also schon eine halbe Sekunde fast, ne, oder eine Viertelsekunde, dass jemand gerade anfängt zu sprechen. Das [S2] Genau. [S1] Ist ja auch für sowas ein Problem.
Genau, das ist halt, diese Latenzzeiten sind halt dort wirklich eines der riesengroßen Nachteile. Und auch die Massentauglichkeit. Also ja, man kann das auch ausrollen im Field mit 1.000, 2.000 Installationen, aber wenn wir jetzt wirklich mal sehen, wie viele Leute heute ins Internet wollen, dann ist das einfach mit einem Satelliten oder so einer Satellitengruppe von 4 Satelliten nie produktiv umsetzbar. Ich meine, das wäre der volle DOS. Damit könnte man, glaube ich, schon die Satelliten nie aus dem Orbit holen, aber die doch schon ganz schön überlasten, wenn man so viel Daten von denen runterholen will. Da wird dann die Bandbreite nicht mehr reichen, genau.
Und, also diese ganzen existierenden Satelliten-Internet-Projekte sind ja auch wirklich eher so für den Longtail, so für die kleine Gruppe von Kunden, die halt aus irgendwelchen Gründen kein Kabel-Internet bekommen können oder halt Telefonnetz-Internet. Also zum Beispiel Leute, die irgendwie gerade auf irgendwelchen Schiffen unterwegs sind oder Leute, die irgendwie gerade durch die Wildnis wandern oder sowas oder halt die einfach in kleinen Dörfern irgendwo im australischen Outback wohnen, wo es dann sich nicht lohnt, irgendwie so ein ganzes Kabel hinzuverlegen. Und dementsprechend sind das ja nicht so viele Benutzer gewesen bis jetzt. Und das soll sich ja jetzt mit den neueren Konstellationen ändern, wie ich das soweit sehen kann hier.
Ja, beziehungsweise die Preise halt sozusagen ergeben. Das, also erstens, es war halt nicht für Echtzeitanwendungen nutzbar und es war halt auch teuer. Von daher hat man es halt nur dort gemacht, wo es nicht anders ging.
Das ist jetzt ja, das ist ja auch so ein bisschen eine self-fulfilling prophecy gewesen bei den alten Sachen. Ne? Also dadurch, dass es halt wenige Kunden gab, mussten sie halt für jeden einzelnen Kunden die Gebühren relativ hoch ansetzen. Und dadurch, dass die Gebühren halt so hoch waren, gab es halt auch wenig Kunden, weil das halt nicht plausibel ist, sowas für einen normalen Heim-Internet-Anschluss zu verwenden.
Ja, aber du hast halt
200 Euro kostet oder was.
Aber du hast halt auch diese Funkbandbreiten, wie Moll gerade schon gesagt hat. Du konntest halt mit so einem Satelliten nicht, whatever, 10.000 Kunden beliefern, weil schafft er halt nicht.
Naja, technisch geht das schon. Das kommt halt drauf an, was der einzelne Kunde will. Der Privatbürger, der will halt YouTube gucken und das braucht halt Bandbreite. Wenn man dann aber bloß einen Container hat, der bitte einmal in der Stunde seine Temperatur, weil es ein Tiefkühlcontainer ist, senden soll, dann kann man dann schon auch im 100.000-Millionen-Bereich das machen. Und dafür gibt es dann schon die kleineren Satellitenkonstellationen. Dafür gehen wir jetzt einfach mal da weiter zu den Satellitenkonstellationen. Die ersten kleineren Satellitenkonstellationen, die es genau für sowas gab, das waren halt, die waren halt genau für sowas gedacht. Also die waren wirklich nur dafür gedacht, Schiffe überwachen, Flugzeuge überwachen. Also es gab ja damals diesen einen Flugzeugabsturz, der hatte schon so ein Beacon an Bord, der hat halt einfach mal gesagt, ich bin gerade hier, bim. Das sendet der zum Satelliten und damit weiß der Satelliten so ungefähr, wo das letzte Mal das Flugzeug Hallo gesagt hat, bevor es runtergefallen ist. Für solche
also Anwendungen, so die allererste frühe Version von Find My iPhone.
Genau, in dem Fall Find My Plane oder Find My Schiff oder sowas. Also das waren dann schon, da kamen dann schon Konstellationen auf. Dort war auch der Trick, die halt nicht mehr in den geostationären Orbit zu schießen, weil damals dann auch langsam schon die Antennentechnologien besser wurden. Da hat man dann halt auch schon ganze Satellitenkonstellationen aufgesetzt. Da redet man halt von Kleinsatelliten, die im Bereich eines Kühlschranksgröße, normalerweise muss man sich vorstellen, so ein großer geostationärer Satellit ist so ein, naja, so ein Schulbusgröße, also wirklich so ein Bus, wie er draußen rumfährt, der fliegt da oben rum, 4 Stück, die in 2-3 Kilometer Entfernung in 36.000 Kilometer Höhe so vor sich hinfliegen. Und die haben natürlich dann auch, wenn die ausgeklappt sind, da kannst du wahrscheinlich von dem einen zum anderen Ende mit den Solarpanels, kannst du da wahrscheinlich, oh, brauchst du ein bisschen, bis du da vorbeigelaufen bist, dann sind dann schon mal 40, 50 Meter, die ausgeklappt sind. Und der Trick halt bei diesen Satellitenkonstellationen, um die preisgünstig zu machen, hat man die halt klein gebaut. Die waren dann wirklich so kühlschrankgroß. Da gab es halt damals, die ersten Ideen war halt so Iridium, was es auch mittlerweile gibt. 1985 kamen so die ersten Ideen davon auf. Da hat man so Kleinstsatelliten, damals Kleinstsatelliten. Heute gibt es noch kleinere Satelliten, da können wir gerne auch nochmal drüber reden. Gibt es auch Konstellationen, die das machen. Iridium war so das erste, was es gab.
Ich würde da kurz noch den Einschub machen, dass das Iridium durchaus nicht das erste war, sondern das war das erste, was dann kommerziell gebaut wurde, weil es gab vorher schon diese Lincoln Experimental Satellites, die gab es so Ende der 60er, Anfang der 70er. Das war an sich eine Satellitenreihe, die, sagen wir mal, wie der Name schon sagt, experimentellen Charakter hatten und gab es halt unterschiedliche Dinge, die da probiert wurden. Aber unter anderem halt auch Satellitenkonstellationen für die Kommunikation. Die waren zum Beispiel tatsächlich damals durchaus schon wichtig, weil die wurden zum Beispiel vom US-Militär zur Koordination des Vietnamkriegs genutzt. Ich weiß gerade nicht genau, welche Nummern von denen. Und interessanterweise sind die zuletzt sozusagen wieder ein bisschen aufgetaucht, weil offensichtlich hat man die nicht so, also die hatten halt kein richtiges Ablaufdatum und es gab auch keinen Plan, die zu deorbiten oder wie auch immer. Und deswegen machen diese einfach noch da oben, was sie so denken, was sie so tun. Und zum Beispiel ist da der LES-5 Anfang diesen Jahres wieder aufgetaucht und hat plötzlich wieder angefangen zu funken. Und Funkamateure haben dann auch irgendwie Protokoll gebaut, um das wieder eben verstehen zu können, was er denn da sendet. Ein paar Links dazu findet ihr in den Shownotes. Genau, und dort wurde halt zum Beispiel das Fliegen von Satelliten in Konstellationen da schon mal ausprobiert, was dann später zum Einsatz kam. Das so als kleinen Einschub noch.
Naja, der Trick daran ist, dass die keine Batterien haben, sondern die tun wirklich live die, den Strom nehmen, den sie von der Solarzelle bekommen. Die haben noch ein paar Kondensatoren dazwischen. Und das ist genau der Trick, warum die auch nach 50 Jahren noch funktionieren, weil eine Batterie natürlich nie so lange hält. Irgendwann ist die chemisch kaputt. Und deswegen ist der, ich glaube, LES-5, sagtest du, jetzt auch wieder aufgetaucht, Anfang des Jahres, weil er einfach wieder angeschaltet, sich selber angeschaltet hat durch Solarstrom oder was auch immer. Und hat halt wieder Strom. Also den Strom hat die ganze Zeit schon, aber die wurden damals einfach nur, du bist jetzt aus, auf sozusagen Ausschalter gesagt und sind dann halt 30 Jahre rumgeflogen und jetzt irgendwie durch irgendeinen Fehler ist der wieder angegangen und funkt halt fleißig vor sich hin. Genau.
Also es gibt durchaus eine bestimmte Chance, dass das irgendwie das Letzte ist, was von der Menschheit übrig bleibt, wenn wir irgendwann mal alle ausgelöscht werden, gibt es irgendwo noch so einen LES-Satelliten mit Solarpanel, der noch weiter funkt.
Ja, aber der macht auch bloß nur piep, 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 also das ist auch wieder bloß wirklich experimental.
Na genau, und es, wie gesagt, also die haben das schon für Kommunikationsvermittlung damals benutzt. Das mag jetzt nicht mehr funktionieren, aber damals hat das schon funktioniert. Könnt ihr euch in diesem, was ich da als Propagandafilm verlinkt habe, könnt ihr euch toll angucken, wie da die Aufklärungsflugzeuge mit den Artillerieeinheiten sich verständigen, wie auch immer. Zumindest angeblich, keine Ahnung. Das ist aber nicht nur der LES-5, es ist vorletztes Jahr oder so, ist auch, glaube ich, der LES-8 und der LES-3, die sind, glaube ich, auch noch zeitweise aktiv.
Naja, auf jeden Fall sind die Kisten halt da oben und fliegen rum und dadurch, dass die einfach so angehen und rumfunken, ist das ja auch ein Problem, weil die natürlich dann in dem Moment diese Frequenz belegen und stören. Und das ist für neue Satelliten teilweise auch schon ein Problem, wenn da noch so, ich sag mal, Altlasten aus den ersten Anfängen der Raumfahrt rumfliegen und auf einmal wieder losfunken. Und deswegen würde man das heutzutage so gar nicht mehr bauen. Also da ist es wirklich so, die Satellitenbau sind angehalten, die so zu bauen, dass wenn der abgeschalten wird, dass der auch stumm bleibt. Genau, aber machen wir weiter. Ich hatte es gerade gesagt, Iridium 1985, erste Ideen. Da ging es halt wirklich darum, dass sie angefangen haben, doch mal ein paar mehr als nur 6 Satelliten, ich glaube die Lincoln waren 6 oder 7 Satelliten, zu bauen. Nämlich Iridium ist der Name, der spricht darüber, Iridium ist ein chemisches Element, Ordnungszahl 77 und die Idee war hier 77 Satelliten zu starten. Es wurden nicht 77 Satelliten gestartet, weil so viel brauchte man damals nicht, sondern die Satelliten haben sogenannte In-Orbit-Spares, das heißt, die haben halt plus 75 Satelliten gestartet, wovon bloß, ich glaube, 68 für die Funkübertragung benutzt werden. Und dort ist auch der Trick, dass man, wenn man zu dem Satelliten funkt, dann funken die untereinander weiter und geben das Signal sozusagen wie eine Perlenkette weiter. Das ist bei Iridium auch schon so, die haben schon so Inter-Satellitenkommunikation. Und Es gibt außerdem noch bei der Iridium-Satellitenkonstellation Off-Orbit-Spares, das sind sozusagen Satelliten, die offline irgendwo in einem Lagerhaus rumliegen, wenn so ein Ding kaputt geht, dass man das schnell auf so eine Rakete schnallen kann und hochschießen kann. Die erste Konstellation, die haben auch die sogenannten Iridium-Flares gemacht, weil diese Dinger kühlschrank groß, hatten aber eine hatten so eine sehr flache, wie sagt man das, polierten Antennen und wenn die in einem bestimmten Winkel waren, hat man immer so eine Spiegelung gesehen. Das waren die sogenannten Iridium-Flares. Da gab es mal eine App, die konnte eben das zeigen, wann der Satellit da vorbeigeflogen ist. Und die meisten Leute denken ja, dass das an den Solarzellen, Paneelen von den Dingern liegt. Nee, es sind die Antennen, die genau in so einem Winkel angebracht sind, der dann spiegelt. Das sind halt die sogenannten Iridium-Flares.
Ja, wäre ja blöd, wenn es die Solarzellen wären, weil die sollen ja nicht zur Erde zeigen, sondern zur Sonne, um Strom zu machen.
Genau, aber es sind halt auch schon wieder ausgeklappt, trotzdem ein paar Meter. Also die sind schon, die kommen bestimmt auch auf 5-6 Meter ausgeklappt mit Solarzellen. Also das ist schon krass, die Kisten. Und sind dreiachsenstabilisierte Satelliten, 700 Kilo. Wenn man sich das mal überlegt, die haben damals 7 Freescale-Prozessoren mit 200 MHz schon drin gehabt, so 97, als die erstmal gestartet wurden. Also 85 wurde drüber nachgedacht und konzipiert. Dann wurden die so im zwischen 1997 und 2002 gestartet. Und damals hatten die halt schon so 200 MHz CPU an Bord. Und das ist halt auch so der Weltraum-Fu, den die benutzen. Auch heute teilweise haben die wirklich 10 Generationen zurückliegende Prozessoren in dieser Weltraumtechnik, weil die halt robust ist, weil die funktioniert, weil man da weiß, wie die funktioniert. Weiteres Problem ist auch
Strukturbreite. Das ist ja gerade bei uns mal, bei mir persönlich so ein Witz, immer wenn ich irgendwas, einen Fehler, der in meinem System auftritt, nicht erklären kann, sage ich mal, das war kosmische Strahlung. Ich glaube, bei den Satelliten ist das wahrscheinlich tatsächlich manchmal ein Problem, dass da vielleicht kosmische Strahlung irgendwie reinfunkt.
Naja, das ist aber auch ein relevantes Problem, weil wir arbeiten mittlerweile in Strukturgrößen, so 7 Nanometer, ja. Da kann kosmische Strahlung ein Problem werden. Und sowas,
das ist halt schon so klein, dass da ein einzelnes Elektron, was falsch hüpft, schon zu einem Rechenfehler führen kann, während halt, wenn die Transistoren alle ein bisschen größer sind, ist das halt nicht nur ein Elektron, sondern meinetwegen irgendwie 20 oder sowas, und wenn dann eins falsch hüpft, das ist nicht ganz so schlimm.
Genau, und dort ist halt genau das der Punkt, warum du dann so einen 7 Nanometer, so einen aktuellen Xeon-Prozessor oder was von Intel, von AMD, wie heißen die gerade? Radeon?
Ryzen,
genau. Dass du so eine Kiste
nicht hast. Ryzen ist die Desktop-Variante. Epic ist die Server-Variante.
Du tust erst recht keine Server-Cores mit irgendwie 48 Kernen da wie rein.
Das hat schon ein Power-Problem halt, die brauchen schon viel zu viel Strom. Also nicht bloß, dass die wenig Strom verbrauchen sollen, sondern die haben halt auch noch dieses Problem mit der radioaktiven Strahlung und der Hintergrundstrahlung. Und deswegen kannst du dort halt bloß Prozessoren nehmen, die nie so eine hohe, so eine kleine Strukturbreite haben. Und deswegen haben wir dort halt sehr oft doch relativ kleine CPUs drin von der Leistungsgröße her.
Jetzt aber, es gibt die Abseits-Satelliten, das sind welche von so griechischen Wissenschaftlern, griechischen Nerds gebaute STM-32-basierte Satelliten, die haben die hochgeschossen und innerhalb von 3 Monaten konzipiert. Das sind Open-Source, Open-Hardware-Satelliten, die auch quasi, ich glaube einer oder zwei fliegen da mittlerweile um den Orbit rundherum. Kann man sich angucken, habe ich verlinkt auf media.ccc.de im Pad, ganz unten gerade noch.
Genau, das sind so einen sogenannten CubeSats. Da gibt es auch ein ganz paar Satellitenkonstellationen zu. Also zum Beispiel die ganzen Fotos, die ihr manchmal bei Google Maps seht, die werden mit so einer Satellitenkonstellation, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, gemacht, die so eine CubeSat sind. Das ist im Prinzip 10x10 cm Würfel. Eine Einheit, die werden bis 3 Einheiten gebaut da kann man dann halt so reinflanschen, was man will. Jetzt muss man natürlich überlegen, so ein Kilo da hoch schießen kostet, ich glaube, wie viel? 10.000 bis 100.000 Euro und meistens sind das bloß so Beifang, wie sagt man das, Nebensatelliten, also die ballern so einen großen Millionen Euro teuren Satelliten hoch und dann wird halt für das Bastelprojekt, wirft er halt, während die Rakete hochfliegt, den anderen Satelliten an der Seite raus als sekundären Nutzlast.
Das sieht man dann auch bei diesen Starlink-Satelliten, dass da mit einem mit einer Rakete gleich hunderte oder so von Satelliten hochgeschickt werden, ne?
Genau, aber dort kommen wir dann gleich zur nächsten Konstellation eigentlich. Ja, können wir auch gerne gleich mal abfangen. Starlink. Starlink ist halt jetzt das nächste größere Ding, wo es um Größenordnung von Satelliten geht, wo wirklich Iridium anfangs noch 77 Satelliten hatte in der ersten Konstellation, die sie jetzt auch langsam schon gedeorbitet haben, weil die schon zu alt waren und eine neue Konstellation gebaut haben, hat halt Starlink mittlerweile, also ist geplant bis 12.000 Satelliten in den Orbit zu bringen. Vorgestern wurde die Konstellation auf 420 erweitert. Also die starten jetzt jeden Monat ungefähr 60 Satelliten, muss man sich überlegen, in eine Rakete pumpen die 60 Satelliten rein. So ein Ding wiegt ungefähr 200 Kilo. Ist so relativ flach, ist auch wirklich Hightech aus der Raumfahrt, weil die nutzen halt einen Xeon-Antrieb, noch keinen Ionenantrieb. Mit Xeon wurde bis jetzt gebaut. Die haben sonst, glaube ich, immer Radon oder sowas gebraucht. Genau, also das ist halt, weil das halt relativ einfach und relativ billig ist, nutzen die Xeon von SpaceX ist Starlink, genau. Und die wollen halt anfangs bis zu 12.000 Satelliten in verschiedenen niedrigen Erdorbiten, sogenannten LEO, der Low Earth Orbit, angefangen bei 500 Kilometer Höhe, aussetzen in so Perlenschnuren und dann, es geht hoch bis 1.000 Kilometer, ganz viele Schalen übereinander gesetzt und ganz viele Satelliten, die hintereinander sind und dort ist dann der Trick, die Empfangseinheit, die nutzt halt Sparsche Streaming, das nutzen wir mittlerweile auch beim WLAN. Das ist halt der Trick, dann kann ich die Antenne nachführen, ohne die mechanisch nachführen zu müssen, sondern ich kann das mathematisch und elektrisch machen. Das ist auch eine total geile Technologie. Müssen wir auch mal eine Sendung drüber machen. Gut, hier redet niemand, deswegen rede ich mal weiter. SpaceX.
Ich glaube, wir sind alles ein bisschen erschlagen.
Okay.
Okay. Nee, das ist ja eine gute Sache. Das ist durchaus faszinierend.
Genau.
Also aber ich gerade auch dadurch, dass du ja jetzt nicht gerade der langsamste Redner bist, muss ich auch gucken, dass ich hinterherkomme, auch so im Kopf damit. Okay. Also unsere Zuhörer haben das natürlich dann ein bisschen komfortabel. Ihr könnt einfach die Folge ein bisschen in langsamerer Geschwindigkeit abspielen, wenn ihr das wollt.
Also, machen wir weiter. Wie gesagt, Starlink ist halt das Ding, was jetzt SpaceX mit Elon Musk hochschießt. Der Trick davon ist eigentlich, hätten wir vorher mal über OneWeb reden müssen, weil die Entwicklungsgeschichte davon ist total geil.
OneWeb, mach das ruhig in der Reihenfolge, wie du willst. Ich hatte es nur gerade eingeworfen mit dem Starlink, weil du meintest halt, wie gesagt, dass das, nur um das nochmal klarzustellen, dass halt nicht ein Satellit in einer Rakete hochgeht, weil du das ja, so halt quasi am Rande mit abgefeiert hattest.
Genau, ne, bei Iridium war das schon noch so. Die hatten halt gar nicht so leistungsstarke Raketen wie heute. Da wurden dann, glaube ich, zwei oder drei immer hochgesetzt und teilweise auch bloß mal einer. Das kommt immer drauf an. Und meistens ist dann aber noch für ein Kilo oder sowas Platz und dann werfen die halt so einen kleinen Satelliten, so einen sogenannten CubeSats mit raus. Genau. Aber einfach nochmal, um Vorgänger von Starlink, beziehungsweise die Vorgänger, so ein Konkurrenzprodukt von Starlink ist OneWeb. OneWeb, das ist so zur selben Zeit wie Starlink entstanden oder die Idee dazu ist halt 2014 kam da einer auf die Idee, ja, hier kommen wir machen Satelliteninternet und der ging halt zu Elon Musk und sagt, sag mal, du hast so eine Raketenfirma, was hältst du davon, wenn wir hier mal ein bisschen Internet in die Luft schießen? Und naja, Elon Musk, so wie er ist, finde ich eigentlich gar nicht so doof die Idee, okay, mache ich. So und ja, nee, ich will das aber alleine machen. Und dann haben die sich so verstritten mit SpaceX und dann hat halt Elon Musk gesagt, das ist eigentlich eine geile Idee, mache ich selber. Und deswegen ist halt OneWeb und Starlink, was eigentlich grundsätzlich dieselbe Idee und derselbe Ideengeber war, dann als Konkurrenzprodukt entstanden. Das Problem ist, OneWeb ist eines der ersten Corona-Opfer gewesen, ohne dass es ein Mensch ist, sondern als Firma, die sind pleite mittlerweile, weil die haben die Finanzierung verloren. Genau. Also OneWeb hat das Ganze ein bisschen kleiner angefangen. Die haben nämlich versucht, 650 Satelliten in Erdorbit zu schießen, wovon mit so einer Soyuz im ungefähr 30 Stück hochgepustet werden. Die ersten paar waren dann auch bloß so 8 bis 10 Mal, dann haben sie es noch ausprobiert. Letzten Starts waren jetzt 30, da wurde auch jetzt, ich glaube, wieder geplant, aber dadurch, dass die Firma gerade pleite ist, weiß keiner so richtig, wie es da weitergeht. Genau, die haben halt 18 Orbital Planes, das heißt 18 ja, wie stellt man sich das vor, wenn man den Orbit jetzt dreht und eine Inklination hat, dann hat man einen sogenannten Plane. Und Inklination ist der Winkel zur Erdachse. Und daher kann man dann sozusagen im selben Orbit auch verschiedene Satelliten haben, beziehungsweise das kann man sowieso wie in einer Perlenschnur, aber das sind dann viele Perlenschnur nebeneinander. Und da hatten die halt 18 so eine Perlenschnur nebeneinander gedacht. Die wollten 50 Megabit hinbekommen, Internetübertragungsrate. Da ist halt das Problem, also das Problem daran ist, dadurch, dass sie jetzt pleite gegangen sind, auch dadurch haben natürlich die Russen jetzt übelst gerade Probleme, weil denen ist natürlich ein riesen Kunde weggefallen. Die schaffen es gerade nicht mehr, irgendwelche Satellitenkunden zu finden, weil einfach alle die viel billigeren amerikanischen Raketen, nämlich von diesem Herrn Elon Musk, nehmen. Und da hat natürlich jetzt die Regierung eingegriffen und tut ihr subventionieren. Und deswegen können die jetzt auf einmal wieder gute Preise machen. Aber ich glaube, das geht, hat nichts mit Satelliten zu tun. Da kann man gern andermal nochmal eine eigene Folge drüber machen.
Aber hier OneWeb, die hatten wohl auch vorher schon massive Probleme, was du ja auch schon gesagt hast, dass sie da halt eigentlich 30 pro Rakete starten wollten. Dann hatten sie die erste irgendwie nur 6. Also insbesondere auch was sozusagen die Massenproduktion von diesen Satelliten und so weiter betrifft, kann man in den Artikeln nachlesen, die da auch noch in den Shownotes verlinkt sind.
Genau, das ist ein riesen Rabbit Hole, also das ist höllisch interessant und auch die ganzen Verstrickungen miteinander, genau. Und da kommt man dann halt zu Starlink und der Elon Musk will damit halt so seine Marspläne verwirklichen, weil er denkt, dass das halt so the next Big Zink ist, also es gibt so ein paar Leute, die das Ganze klar übertreiben, die sagen, ja, ach, Jeff Bezos, kannst du vergessen, Elon Musk ist irgendwie in 10 Jahren so der reichste Mensch der Welt, weil mit dem, was er dann hat, hat er halt einfach dort Systeme gebaut, die viel noch schlimmer als Amazon sind, weil wir alle davon abhängig sind, in Anführungsstrichen, bla bla bla, genau. SpaceX baut halt im Prinzip diese Satelliten, auch wirklich das erste Mal, dass die dort in Serie gebaut werden, also wirklich in einem industriellen Prozess. Normalerweise wird so ein Satellit in einem Reinsraum gebaut mit irgendwie, da baut man auch 3 Jahre dran und dann wird der 15 Schütteltests und 13 EMV-Tests und dann wird noch dies und das getestet und alles, weil so ein Ding kostet halt 150 Millionen und wenn das beim Start explodiert oder wenn das durch die Verschüttelung dann die Antenne nie aufklappen kann, dann sind halt 150 Millionen in Arsch und die haben es halt geschafft, von Starlink für wenig Geld, wenn man sich überlegt, 12.000 so ein Satelliten, da kann der nie 150 Millionen kosten, haben die wirklich geschafft mit on the shelf, also was man im Baumarkt kaufen kann, sich Satelliten zusammenzuschrauben und für wenig Aufwand die zu bauen. Und dadurch, dass er halt seine Raketenfirma hat, bringt er die selber hoch. 60 Stück immer im Stück. Es ist auch, also man muss die Raketenstarts angucken, wenn die Dinger freilassen, die werden ja einfach nur wirklich so. Also es ist jedes Mal wieder mindblowing, die schütten die einfach aus, die Rakete dreht sich, versetzt sich in so einen Spin und nur durch die Zentrifugalkräfte tun die Satelliten dann auseinanderdrücken und die wären natürlich in einem viel tieferen Orbit ausgesetzt als den 500 Kilometer Orbit, sondern so in 250 und steigen dann mit ihrem Xeon-Antrieb selber auf. Der Trick daran nur ist, durch diesen Ionenantrieb, der muss die ganze Zeit feuern, weil die viel zu tief sind, die würden nämlich sonst runterfallen. Und damit hat nämlich Elon Musk bzw. Starlink, die Jungs von SpaceX auch gleich das Weltraummüllproblem beseitigt. Normalerweise müsste man so einen Satelliten nämlich deorbiten. Oder aber, wenn er im geostationären Orbit ist, gibt es einen Friedhofsorbit. Das heißt, da wird dann nochmal 100 Kilometer der Orbit angesenkt und dort oben fliegen die dann alle rum und dann werden die abgeschalten und fahren. Und bei kleineren Satelliten, die tut man dann, also die im tieferen Erdorbit sind, so bis 1000 Kilometer, gibt man denen nochmal einen Push, sodass die in der Erdatmosphäre verglühen. Und der Trick ist, wenn diese Satelliten von Starlink kaputt gehen, tun die nach, ich glaube, im Jahr fallen die automatisch runter, weil die halt nicht mehr jederzeit mit dem Ionenantrieb wieder auf die entsprechende Umlaufbahn gedrückt werden. Und das ist halt schon auch die Idee von Starlink, dort ganzheitlich zu denken und sagen, ja, wir müssen die Dinger ja auch wieder loskriegen. Und das ist halt das, wo Starlink auch die meisten Chancen hat, weil die eben über sowas auch nachdenken, wie man die Dinger im Zweifelsfall wieder loskriegt.
Naja, wobei du das heute halt auch gar nicht mehr genehmigt kriegen würdest. Also im Prinzip musst du schon ein Konzept vorlegen, wie du die Dinger wieder los wirst.
Also naja, stopp. Das ist in Europa für die ESA so. Die Amis, die sind da immer noch ein bisschen anders drauf. Die da ist ja erst schießen und dann denken. Also in Anführungsstrichen. Da ist halt...
Also ich habe das schon so verstanden, dass es inzwischen dort ein Zulassungskriterium ist, insbesondere wenn du halt viel, wenn das mal inner ist, dann.
Naja, auf jeden Fall ist, ja, also es ist nicht ganz so strikt wie in, wie in Europa. In Europa gibt es ja wirklich schon seit, ich glaube, 10 Jahren auch diese Policy, wenn du so einen Satelliten baust, immer drüber nachdenken, wie du den entsorgst. Genau, also immer über auch dieses einerseits Hazard Avoidance Systeme, also dass ich da irgendwie einbaue, dass das Ding, wenn das sich wirklich mit jemandem trifft, jetzt nie in 1000 Stücke zerfällt, sondern bloß in 5 und andererseits auch, dass ich das halt, wenn diese Lebenszeit vorbei ist, entsorge. Und das ist halt bei Starlink, bei diesem wirklichen Satelliten-Internet-Ding von SpaceX schon mit eingebaut und konzeptionell so eingebaut, dass sie nichts machen müssen, das Ding fällt von alleine runter. Und das ist ja auch das, was ich vorhin sagte, 420 Satelliten sind aktuell im Orbit, ist so nie richtig. Es sind 2 Satelliten, wo die das ausprobieren, wo die den Xeon-Antrieb benutzen, um also den haben die einfach ausgeschaltet, um zu gucken, wie schnell fallen die wieder runter, diese Satelliten. Und entsprechend ist es dort so, dass das halt ja auch mal ausprobiert werden muss. Deswegen sind es, glaube ich, jetzt bloß 400, was weiß ich, 10 oder keine Ahnung. Das wissen nur SpaceX. Genau. Oder halt die Orbit überwachen.
Für die Leute, die jetzt Angst um den Nachthimmel haben, wegen der sichtbaren Schnüre von startenden Starlink-Satelliten, können wir vielleicht noch erzählen, dass das eigentlich sozusagen kein Problem sein sollte, zumindest wenn alles so funktioniert wie gedacht, weil dass die so stark sichtbar sind, ist halt, wie gesagt, nur an der Startphase der Fall, wo die sich halt noch nicht in ihrem richtigen Orbit befinden und die haben auch sozusagen die Unterseite, die zur Erde zeigt, ist, glaube ich, auch nochmal extra schwarz beschichtet, sodass die da es extra vermeiden, so Reflexionen nach unten zu machen. Und wenn ich das gerade richtig im Kopf habe, haben die so eine, also da gibt es so Lichtstärke-Klassen von Objekten und da sind die, glaube ich, ein Objekt der Klasse 4 oder 5.
Das ist die Albedo, von der du redest.
Nee, Albedo ist ja was zwischen 0 und 1. Das ist ja sozusagen, wie das reflektiert. Dann sage ich lieber nix. Also es gibt so Lichtstärke von Objekten, die kann man einteilen. Also selbst was Sterne, die man halt so mit bloßem Auge sehen kann, sind, glaube ich, so bis 3 oder so. Und auf alle Fälle sind die so leuchtschwach, wenn sie wie geplant fliegen, dass sie eben mit bloßem Auge maximal sichtbar sind, also wenn du wirklich genau weißt, wo du gucken musst. Also sie sollten dir nicht aus Versehen auffallen.
Genau, und in 3 Monaten dieser Starter, die wollen ja jeden Monat so eine Rakete hochschießen, manchmal auch 2, wollen sie auch einen Sonnenschirm mit einbauen, der dann irgendwie dafür sorgt, dass die weniger sichtbar sind. Also ich persönlich finde das ja interessant, wenn da oben ein bisschen was mehr rumfliegt und man das auch sieht. Also ich freue mich jedes Mal, wenn ich einen Satelliten sehe. Aber gut, die Astronomen, die freut das natürlich nie, wenn der dann immer vor den milliardenteuren Teleskop rumhuscht. Andererseits bin ich auch der Meinung, dass dadurch natürlich auch die Technik vorangetrieben wird und dass dadurch auch Linsen, also Orbitalmikroskope, nee, Quatsch, ich komme noch nicht auf den Namen. Orbitalmöglichkeiten, um Sterne zu beobachten, gefördert wird. Und das glaube ich, dass wenn man dem Elon Musk sagt, hier pack mal in dein neues Raumschiff da so einen großen Satelliten, der, wo man in Zukunft ein Teleskop haben, ach, da war das Wort, dann würde der das, glaube ich, auch gerne machen, wenn er genug Geld mit seinem Starlink verdient. Also technisch gesehen wird das so sein, dass das wirklich die gesamte Welt mit Internet im Gigabit-Bereich bedienen kann. Es ist auch sehr witzig, die Satelliten haben untereinander Laserlinks, also das, was wir vor uns hier vor 10 Jahren hier auf dem Dashon drüber geredet haben, das bauen die jetzt auf Satelliten ein, die untereinander reden, und zwar nicht bloß.
Genau, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, wie jetzt überhaupt das Internet da hinkommt, weil die Satelliten da rumschwirren ist ja schön und gut und auch wenn die wie auf der ganzen Welt irgendwie sind, aber wie kommt ja das Internetsignal dahin? Also das wird auch zwischen den Satelliten untereinander weiter verteilt, wenn du meinetwegen eine Basisstation hast, die jetzt nicht direkt unter dem Satelliten ist, sondern vielleicht irgendwie ein bisschen ein paar Breitengrade weiter weg, dann kann es auch zu einem Satelliten hochgehen und dann über so einen Laserlink ein paar Hops über die Satelliten machen, bis es dann zum eigentlichen Endkunden runterkommt. Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Genau, so ist das gedacht. Und da ist auch nicht bloß ein Hop, also ein Satellit redet nicht immer bloß mit einem anderen, sondern das sind ganz paar, also je nachdem, was die gerade sehen. Also das ist schon übelst krass ausgedachtes Konzept, was sie da haben. Und teilweise bespielen die auch mit Laserlinks, also in einigen Basisstationen werden halt auch mit Lasern hochgeschossen. Allerdings, dort hast du halt dann wirklich das Nachführungsproblem. Da kannst du dann halt wirklich nur in mal eine Minute den bespielen, den Satelliten. Dafür kriegt man aber mit so einem Laserlink auch wahnsinnige Datenraten, die unheimlich hoch sind, hin. Und eigentlich ist aber auch Peer-to-Peer gedacht. Also man kann auch selber sozusagen das bespielen, das Internet, und sich das irgendwo anders wieder rausholen. Hat dann übrigens auch politische Konsequenzen, die ich bis jetzt noch nie wirklich groß diskutiert sehe. Das wird dann interessant so bei so Staaten wie China und Russland, weil die Satelliten hören ja nicht einfach über China und Russland oft zu telefonieren und zu reden, sondern wird interessant, wie das dann dort ist. Also
das ist ja jetzt auch nichts Ungewöhnliches, dass die politische Diskussion der technischen immer erst nachfolgt irgendwann. Das sehen wir ja auch im Urheberrecht und bei was nicht alles. Das heißt ja, auch was du jetzt gerade meintest, man kann da auch selber Daten hochfunken. Das ist ja auch nicht unbedingt gegeben. Also wenn ich hier so SkyDSL und sowas mir angucke, da war doch das Konzept so, dass man über seinen eigenen Uplink, also wo man selber Daten ins Internet geschickt hat, das hat man über seine Telefonleitung oder was auch immer gemacht, also über eine relativ geringe Bandbreite, und hat dann halt dieses SkyDSL nur für den Downlink gehabt, also nur um Sachen runterzuladen oder zu streamen oder was auch immer. Und da hat man also nur diese eine Richtung. Und jetzt bei diesem Starlink wäre das dann wohl auch so, dass ich dort auch den Uplink drüber mache, also dass ich auch Daten ins Internet hochladen kann darüber.
Genau, das ist eine bidirektionale Kommunikation. SkyDSL, die alten Systeme, da hat man dann wirklich noch einen zweiten Uplink-Weg gehabt. Also da musste man dann erstmal in die Bodenkontrollstation seine Daten hinschicken, seine Anfrage, ich möchte jetzt zu Google oder ich möchte zu YouTube. Und dann hat die Bodenstation YouTube aufgerufen und das zum Satelliten gesendet. Der Satellit hat das dann zu dir gesendet, weil so ein Satellitenschüssel im Allgemeinen ja immer bloß in eine Richtung geht, nämlich ich kann Fernsehen gucken und ich kann nie Fernsehen senden. Und bei Starlink ist es halt so, und das war halt auch bei OneWeb geplant, dass wir dort die Möglichkeit auch haben zu senden. Und dadurch, dass die nie so im geostationären Orbit sind, sondern bloß so maximal bis 1000 Kilometer sind, ist das auch ohne Problem machbar. Wir haben auch deutlich kleinere Latenzen. Witzigerweise bewerben die das sogar mit weniger Latenzen als Glasfaser. Kann ich gerne nochmal erklären, warum, aber vielleicht wird das zu nötig.
Ja, gerne. Das klingt ja schon ein bisschen merkwürdig, wenn ich mir so einen großen Umweg mache, ja, wie ich mir das vorstelle. Also gut, Glasfaser hat ja einen höheren Brechungsindex, das heißt, die Lichtgeschwindigkeit in Glasfaser wäre geringer.
So genau, das ist der Ausgleich, ne? Naja, und der Trick ist, ich habe halt bloß eine, naja, so ungefähr 10 Kilometer hohe Atmosphäre und danach kommt keine Atmosphäre mehr und dort kann ich dann Lichtgeschwindigkeit im Vakuum ballern und habe entsprechend halt wirklich Lichtgeschwindigkeit, diese 299.792 Kilometer pro Sekunde im Vakuum, glaube ich.
Ja.
Und dadurch komme ich halt auf dieselbe Entfernung sozusagen mit einem Satelliten auf eine bessere Latenzzeit als mit einem Glasfaserkabel. Weil ich halt nach hoch bloß diese 8 Kilometer Atmosphäre habe, durch die ich durch muss. Und dann kann ich halt wirklich in einem Pseudo, ich nenne es jetzt mal Pseudo, weil es ist jetzt kein Vakuum, das was so Elementarphysiker als Vakuum betrachten, ist es nie, aber es sind schon noch so, was weiß ich, 100 Teilchen pro Meter, aber das ist natürlich für alle anderen ein Vakuum, also atmen kannst du da nicht mehr und entsprechend kannst du da halt wirklich deutlich schneller Daten übertragen.
Ja, durch die Vakuum ist es auch für einen Physiker. Vakuum ist ja auch keine Absolutzahl, ne? Du hast ja durchaus verschiedene Qualitäten von Vakuum. Das wäre ja dann durchaus schon ein Hochvakuum oder wenn nicht auch ein Feinhochvakuum. Also das, was du auch hier mit wirklich nur Laborqualitätspumpen erreichst im Physiklabor.
Und auch die Atmosphäre ist im Vergleich zu einem Glasfaserkabel sehr dünn und Lichtgeschwindigkeit in normaler Atmosphäre ist auch sehr nah an der Vakuumlichtgeschwindigkeit im Vergleich zu einer Glasfaser.
Genau, aber ich bin ja der Meinung, dass das natürlich einerseits bloß Marketing-Sprech ist und das muss man erstmal beweisen, weil da sind so viele Faktoren dazwischen, zwischen der Verbindung und ich glaube, merkbar wird das nicht sein, dass das schneller ist. Andersrum, durch die vielen Hops und die vielen Punkte hat man natürlich wirklich die Möglichkeit auch an verschiedenen Stellen gleichzeitig. Beim Glasfaserkabel habe ich meistens immer bloß einen Endpunkt. Also da gibt es natürlich schon auch eine ganze Menge Vorteile beim Satelliteninternet und beim Starlink.
Ist denn geplant, wann es fertig sein soll oder wann es die ersten Nutzungsmöglichkeiten dafür gibt?
Yep, also die erste offizielle Beta fängt im August an. Alpha, also die ist halt nur so für Firmenkunden. Und die erste für so, was du kaufen kannst, das müsste irgendwann dieses Jahr im Dezember, November, Dezember sein. Allerdings nur USA. Ich glaube, wenn die mehr als 700 Satelliten haben, fangen die dann an, das auch weltweit auszurollen. Die wollen jetzt erstmal nur USA machen.
Mich würde interessieren, woran das liegt. Also ist das ein USA-Regierungsprojekt oder wer bezahlt den ganzen Laden gerade?
Na, technisch bezahlt das SpaceX. Elon Musk will auch gerne das Trend, er will eine eigene Firma daraus bauen, die er dann an die Börse bringt, weil er will halt SpaceX nicht an die Börse bringen, weil halt, hat er schlechte Erfahrungen mit Tesla, also kann man auch nochmal eine eigene Sendung drüber machen, was da so alles abgegangen ist. Und deswegen wollen die das halt abtrennen, wenn denn die Konstellation steht und selbst vermarkten. Und aktuell ist es alles privat. Also im Prinzip gehört Starlink noch Elon Musk privat. Also es ist halt eine Firma, die nicht offen gehandelt wird. Man kann, glaube ich, intern irgendwie, wenn man da irgendwelche Leute kennt, Aktien oder so, das könnte dir Wolf besser erklären, aber intern kann man da wirklich Aktien handeln, aber offiziell, also laut was das für eine Firmenkonstellation ist, gehört das noch halt so Elon Musk.
Ja, ich glaube mal, Elon Musk ist sogar eine Person, über die könnten wir eine ganze Sendung machen, einfach nur mit den ganzen Firmen, die von dem sind, auch Tesla, auch Neuralink, auch die Boring Company, sofern es die noch gibt, habe ich jetzt mir auch lange nichts mehr von gehört, sofern es überhaupt für unsere Prioritätensetzung irgendwie was ist, was wir machen wollen, wäre das sicherlich ein sendungsfüllendes Thema.
Ja, Boring Company geht auch voll ab. Die bauen, haben gerade so viel Auftragsbücher voll, die sollen so viel Tunnel bauen. Also das, don't get me started.
Ihr habt den Hyperloop vergessen.
Naja, ist ja bloß ein Konzept, was er, wo er keine Zeit hat. Und ich glaube, er wird es so zur Hälfte mit durchfinanzieren, aber sonst ist das ja keine Firma von ihm.
Wollen wir das vielleicht mal als Pentacast irgendwann außer der Reihe mal machen?
Wie viele Stunden willst du dafür machen?
Sehr gut.
Was ich noch kurz sagen wollte, ist, dass du die vielen Satelliten halt dann eher brauchst, um die extremen Breitengrade in Richtung der Pole abzudecken, weil du dadurch die Flugbahn halt mehr Satelliten brauchst sozusagen.
Genau. Und der Trick, also der Witz ist ja auch, die haben schon wieder für 30.000 mehr Satelliten irgendwie sich Genehmigung geholt. Die kriegen die Genehmigung auch immer bloß, ja, ihr müsst bis dahin so und so viele Satelliten gestartet haben. Alles, was danach ihr nie gestartet habt, verfällt dann sozusagen. Ist auch immer sehr interessant. So, aber ich denke, dadurch, dass wir jetzt eigentlich mit Starlink fertig sind, können wir ja nochmal eine kleine Musik spielen und dann nochmal gucken, was es so neben Starlink noch so geplant ist und was es da eventuell noch anderes gibt.
Achso, und was wir aber vielleicht noch erwähnen könnten, ist, dass das mit den 12.000 schon eine krasse Zahl ist, weil wir halt derzeit aktive Satelliten eher so in der Größenordnung von 3.000, 4.000 haben. Insgesamt für
alles. Insgesamt für alle Satelliten, die auf der Welt sind. Es sind mittlerweile mehr, weil diese Konstellationen sind damit nicht mit eingerechnet. Also die 420 Starlink-Satelliten sind dann nicht mit drin. Aber ich glaube, insgesamt, seit es die Menschen im Weltraum schießen, waren, glaube ich, 3.600 Satelliten gestartet oder sowas. Also irgend so eine lächerlich kleine Zahl. Und wenn die dann jetzt auf einmal in den nächsten Jahren 12.000 hochschießen wollen, dann ist das schon so Living the Future-Moment.
Naja gut, dann machen wir jetzt noch eine kurze Musik und dann fegen wir noch die ganzen anderen Konstellationen auf. Bis gleich.
Repetition is of the greatest importance. Europe.
Hier ist immer noch das Penta-Radio, diesmal über Blechdosen im Weltraum, und wir hatten jetzt gerade schon die Blechdosen mit dem Logo von Elon Musk drauf abgehandelt, und natürlich in den heutigen Zeiten macht natürlich kein Milliardär sowas für sich alleine, da kommen gleich die ganzen anderen Milliardärs aus ihren Löchern und möchten gern mitkonkurrieren, und einer davon ist offenbar Mark Zuckerberg, richtig?
Richtig, da gab es damals eine Konstellation, die hieß The Other 3 Billion. Da ging es halt darum, die anderen 3 Millionen an Leute ans Internet zu bringen. Was aber auch sogar schon eine ältere Konstellation ist in heutigen Zeiten. Also ist auch
ja, das war jetzt Google, die O3B-Sache, ne?
Ach, Google und Facebook, glaube ich, die haben das zusammen gemacht, genau, glaube ich. Aber die haben dann auch irgendwann das Funding aufgehört, und da wurden 22 Satelliten gestartet. Die hat dann irgendwann SES, das ist einer der größten Satellitenbetreiber der Welt, aktuell noch. Ich glaube, Elon Musk abgelöst, weil er hat aktuell 420 aktive Satelliten, und die haben bloß, also wir haben es ja vor uns gesagt, die haben halt nie ganz so viele aktive Satelliten, aber die haben halt diese ganzen geostationären Satelliten. SES heißen die, die kommen aus Luxemburg. Die haben jetzt gerade die Other 3 Billion, O3B wurden die dann umbenannt. Diese Konstellation, die ist in 7.800 bis 9.100 Kilometern Höhe, fliegen diese 22 Satelliten rum. Da siehst du auch, dass das nie ganz mehr jetzt um 2014 war. Ich müsste nochmal nachgucken, um welche Zeit das damals konzipiert wurde. Da kriegt man halt bloß 2 Megabit hin bei relativ schlechten Latenzzeiten. Also das ist auch, die Konstellation wird auch so nie weiter ausgebaut. Das ist eine der Konkurrierenden in Anführungsstrichen. Schade, dass da Google und Facebook halt aufgegeben haben. Das wäre auch interessant geworden. Aber nicht umsonst sagt Elon Musk immer erstmal bauen, weil grundsätzlich die ganzen Satellitenkonstellationen, die es gab, die sind alle am Anfang erstmal pleite gegangen. Also Iridium war damals pleite und wurde nur, weil das US-Militär die brauchte, von der amerikanischen Regierung dann noch ein bisschen am Leben gehalten, haben ein Insolvenzverfahren gemacht und dann wurde die Firma neu aufgesetzt und kann jetzt aktuell noch ein bisschen Geld damit verdienen. Als weitere Konkurrenz gibt es dann halt noch die Firma Orbcomm, die haben auch so Satellitenkonstellation gemacht. Witzigerweise, ich weiß nicht, ob jemand das sagt, 2015 die erste Rakete, die orbitale Booster, der gelandet ist, also ein orbitaler Booster, sage ich mit Absicht, das waren diese Orbcomm, da haben die 10 so eine Orbcomm-Satelliten von SpaceX gebracht. Also die erste gelandete Rakete, in Anführungsstrichen, orbitale Rakete von SpaceX, das war, da haben die diese Orbcomm-Satellitenkonstellation hochgebracht. Da geht es auch um Kleinsatelliten, die noch ein bisschen kleiner als Kühlschränke sind, so ungefähr wie ein, wie sagt man das jetzt so, ein Nachttisch oder sowas. So in der Größenordnung sind die. Es ist so, dass die Dinger in einer Höhe von 800 Kilometer rumfliegen. Es gibt 13 Bodenstationen und dort geht es wirklich bloß um so Schiffsüberwachung, was ich vorhin erklärt habe, weil dort kriegen wir bloß Datenübertragungsraten von 56 Kilobit untereinander hin und die können halt mit deinem Empfänger bloß zwischen 2 und 4 Kilobit machen. Also da kann maximal sagen, hier ist gerade minus 18 Grad in dem Container drin. Das sind die Anwendungsgebiete, für die Orbcomm gedacht ist.
Oder ich bin gerade über Bord gefallen.
Ich glaube, da funkt der Satellit nicht mehr. Oder der Sender, weiß ich nie. Durch Wasser durch ist immer ein bisschen schwierig.
Du erwähnst ja immer, wenn du diese Satellitenkonstellation besprichst, die Frequenz, wie läuft denn das eigentlich ab, dass diese Frequenz zugewiesen wird? Also bei, klar, wenn das jetzt in Deutschland irgendwie so eine Amateurfunkersache oder sowas ist, da muss man mit der Bundesnetzagentur reden. Das kann ich verstehen. Gibt es da auch internationale Gremien, wenn ich jetzt so eine Satellitenkonstellation festlege, dass irgend so ein internationales Gremium von der UN oder was auch immer oder von der ITU sagt, welche Frequenz dafür zu verwenden ist? Wie läuft denn das?
Ich glaube, du hast da das richtige Wort schon gesagt. Das müsste über die ITU laufen, glaube ich.
Genau, und die ITU, die tut das dann an die FCC weitergeben und die amerikanischen Unternehmen holen sich das dann von der FCC ab.
Also ITU, die Internationale Telekommunikationsunion, die auch für diverse Standards verantwortlich sind mit den Technikern, wie wir mal zu tun haben, zum Beispiel X509 oder auch dieses ganze Themenfeld, ja, was halt bei Telefonien sowas abgeht, ne? Modems und sowas waren auch alles ITU-Standards. Diese ganzen 2G, 3G, 4G, 5G-Sachen, glaube ich, auch. Na gut, dann läuft das offenbar auch über die.
Genau, also kannst du nochmal, ich glaube, Federal, das gucken wir nochmal, was FCC heißt, weil die sind da relativ wichtig, weil die auch die...
Die Federal Communications Commission.
Ah, genau.
Also die Bundesnetzagentur quasi in den USA.
Genau, und die geben nämlich auch die, wie viele Satelliten die da in den Orbiten abgeben dürfen. Das bestimmt die auch. Ist halt auch nochmal ein politisches Problem, dass das natürlich an der falschen Stelle dort bestimmt wird.
Okay, dann hatten wir jetzt, abgesehen davon hatten wir jetzt U3B und Orbcomm und dann haben wir jetzt noch einen weiteren Milliardär, der gerne mitspielen möchte, nämlich Jeff Bezos, denn Amazon hat offenbar jetzt auch ein Projekt angekündigt in der Richtung Satellitenkonstellationen für Internet.
Genau, die haben sich da auch schon die Genehmigung von der FCC geholt. Die wollen so 3200 Satelliten ungefähr hochschießen, auch relativ nah an der Erde, also auch so zwischen 590 und 630 Kilometer. Ist natürlich für Leute, die jetzt schon länger zuhören, die sagen dann, sag mal, so viele Satelliten in Größenordnung, also wie gesagt, SpaceX im Maximalausbau, was die sich genehmigt geholt haben, 42.000 Satelliten und jetzt kommt Amazon nochmal mit 3.200 Satelliten, also und das alles so zwischen 500 und 1000 Kilometer Höhe, also da wird man dann natürlich schon merken, dass irgendwann mal dort dann die Begrenzung, eine Begrenzung ist von der Größe. Allerdings darf man halt auch Kugelmathematik nie vergessen, weil die Oberfläche einer Kugel, die wird halt, je höher der Orbit ist, immer größer und dort passen dann auch immer mehr Satelliten drauf. Also das sollte man auch nicht unterschätzen. Aber wir bekommen dann irgendwann das Problem mit Collisions, also mit eventuell könnten dort, kannst du Fehlern kommen und Satelliten können zusammenstoßen und dort kommen wir dann in dieses Konzept Kessler-Syndrom. Auch wieder so ein Rabbit Hole, können wir eine ganze Sendung drüber machen.
Die meisten kennen das vielleicht aus dem Film Gravity von 2014, glaube ich. wo sie das Problem hatten, dass wo sie auf einer Raumstation waren, die von Meteoriten getroffen wurde, oder nee, war es das Hubble-Teleskop?
War sogar die ISS, die das sein sollte.
Ja, ja, und dann wurden halt, dann sind halt die Trümmer von diesem Teleskop halt weggeflogen, haben dann halt alle möglichen anderen Dinge kaputt gemacht und die Protagonisten waren dann halt Astronauten, die sich halt auf die Erde zurückretten wollten noch und denen halt alle mögliche Infrastruktur durch diese immer wieder kommende, um die Erde kreisende Welle von Trümmerteilen zerschossen wurde. Und das ist ja in gewisser Weise ein Schreckensszenario, dass es halt zu diesem Kessler-Syndrom kommen könnte, dass halt meinetwegen zwei Satelliten aufeinandertreffen durch irgendwelche Steuerungsfehler oder dass ein Satellit auf einen Meteoriten trifft und dann halt die ganzen Trümmerteile überall hinfliegen. Und wir hatten ja gesagt, die bewegen sich mit Größenordnung Kilometer pro Sekunde. Also das ist ja, was du meintest, teilweise irgendwie 7 Kilometer pro Sekunde. Und dementsprechend sind das ja auch kleine Trümmerteile, sind schon Geschosse, die wieder das nächste Ding kaputt machen und auseinanderreißen. Und dementsprechend würde es dann zu einer Kaskade kommen, ja, wie so eine Kettenreaktion, dass halt immer mehr Trümmerteile entstehen und du am Ende keinen Orbit mehr hast, der noch sicher ist vor den Trümmerteilen.
Oder es kommt tatsächlich mal jemand auf die Idee, Satelliten abzuschießen. Das wird ja auch ab und zu diskutiert.
Na, wurde sogar letzte Woche von den Russen, glaube ich, gemacht, oder?
Man könnte natürlich auch andersrum argumentieren, dass in dem Sinne das vielleicht sogar hoffnungsvoll wäre, wenn wir jetzt 42.000 Satelliten haben, weil dann jeder beteiligte Akteur weiß, dass wenn man einen Satelliten kaputt schießt, es eigentlich quasi sofort zu diesem Kessler-Syndrom kommt und das vielleicht eine hilfreiche Maßnahme ist, um Leute davon abzuhalten, ähnlich wie die Mutually Assured Destruction.
Na, man muss schon dazu sagen, dass wenn denn dieses Kessler-Syndrom einmal ausbricht, dann kann man für 30, 40 Jahre keine Weltraumfahrt mehr betreiben. Also ist dann mit 9 Satelliten und mit ich gehe mal da hoch, will irgendwie zum Mond oder sowas, ist dann Feierabend, weil die Rakete müsste halt immer durch dieses Trümmerfeld durchfliegen und wird dabei wieder zerstört und erzeugt wieder mehr Trümmer und so weiter und so fort. Also das ist dann nicht mehr ganz so einfach. Also das ist halt auch so ein Riesenproblem von diesen ganzen Satellitenkonstellationen. Bei Starlink, wieder die SpaceX-Sache ist, haben die da ja angeblich das mit Software sogar eingebaut, dass die so mit KI sich selber ausweichen und sowas. Allerdings muss man dann mit Orbital Mechanic wissen, dass das geht immer nur auf der gegenüberliegenden Seite des der Erde. Das heißt, der sieht, oh, ich könnte auf der anderen Seite mit ihm zusammenstoßen und er muss dann gegenkommen, so wie man das bei so einem Star Wars Schlacht im Fernsehen sieht, geht das natürlich nie, dass, oh, da kommt einer 1,50 Meter, ich tu mal hier nach rechts bremsen. Nee, wenn ich den sehe, also wenn ich in so einem Satelliten bin und sehe, dass ich in dem rein rausche, werde ich auch in dem rein rauschen. Ich kann da eben nur ausweichen, wenn ich auf der gegenüberliegenden Seite des Orbits bin, weil nur dort kann ich mit wenig Energie die Ausweichmanöver fahren. Wenn ich das direkt, also je näher ich an das Objekt rankomme, irgendwann wird die Energie, die ich brauche, geht dann gegen unendlich und das ist dann irgendwann technisch nicht mehr machbar. Also das ist schon schwierig.
Jetzt hatte ich halt gerade nochmal überlegt, während ich halt dieses Szenario gerade selber erzählt hatte, habe ich jetzt nochmal einen Schritt weiter gedacht, weil wir bei Starlink ja auch sagten quasi, das wäre dann halt Internet, was von oben kommt, was ein autoritäres Regime wie meinetwegen China relativ schwer zensieren könnte, außer halt, dass man halt irgendwie nach diesen Empfangsboxen dafür sucht. Das wäre natürlich dann der nächste Schritt in der Logik zu sagen, wenn jetzt das für so ein Regime, was zur Verfügung hat, die Technologie, um so eine, wie hieß es, Kessler-Syndrom zu erzeugen, wäre das für die vielleicht auch so ein ultimativer Schritt zu sagen, wir müssen jetzt unbedingt irgendwie sicherstellen, dass wir in der Macht bleiben, dann nehmen wir jetzt halt in Kauf, dass wir ab sofort keine Satelliten mehr haben und schießen halt einfach alles ab, damit dieses scheiß Starlink endlich weg ist. Es scheint mir gerade, naja, ich will nicht sagen, dass es wahrscheinlich ist, aber es erscheint mir gerade zumindest plausibel, wenn ich so drüber nachdenke.
Na, es ist aber schon krank, weil damit nimmt man sich selber auch seine eigenen Satelliten weg und
ja, klar.
Es ist halt
aber heute. Aber wenn halt die Alternative für dich ist, dass dein Regime gestürzt wird, dann ist das vielleicht sogar eine Sache, die in Kauf nehmen würden.
Naja, und das weiß ich halt nie, ob das wirklich so sinnvoll ist, weil rein militärisch und auch rein überhaupt, ich würde meine Wirtschaft damit kaputt machen, militärisch mir Nachteile verschaffen, also da ist immer noch, also so eine Sachen wie Cruise Missiles, die fliegen aktuell, GPS haben die bloß als Secondary, die nutzen halt eben genau für sowas, weil ich kann nämlich GPS relativ einfach jammen, also nicht bloß jammen, sondern auch fegen, also so haben die im Jahr 2008 mal eine Drohne im Iran von den Amis runtergeholt, denen die einfach mit mit einer anderen Drohne drüber geflogen ist, die ein anderes GPS-Signal ausgesendet hat und gesagt hast, du bist jetzt gar nicht hier, du bist dort, und dann dreht die Drohne sich halt um und fliegt irgendwo anders hin. Und um dem aus dem Weg zu gehen, haben halt diese ganzen Cruise Missiles und diese ganzen GPS-Steuerung im militärischen Bereich meistens noch andere Sachen, wo die sich dran ausrichten, Karten und so weiter und so fort. Aber einfach, es ist halt in jeder Hinsicht total doof, das Kessler-Syndrom auszurichten, um Machterhalt, weil den Machterhalt, den kann man auf lange Zeit dadurch nie erzeugen, wenn ich Weltraum nie mehr benutzen kann. Also das bringt ja uns allen nie weiter.
Du weißt halt schon, dass Politiker immer nur in, dass viele Politiker auch nur in sehr kurzen Maßstäben denken. Das ist ja so ein allgemeines Problem, was wir haben. Ich sage nicht, dass es logisch sinnvoll ist. Ich sage auch nicht, dass das bestimmte Militärberater aus bestimmten Situationen empfehlen werden, aber es erscheint mir zumindest plausibel, dass das aus wie kaputt auch immer Entscheidungsprozessen irgendwann rauskommt, sowas.
Ja, das
aber ich kann höre schon nicht sein. Vom Thema derailen. Unser Thema soll ja eigentlich ein bisschen Technik-Fantasie sein und hier nicht schon wieder das nächste Armageddon an die Wand zu malen.
Genau, da kann man sich dann noch die letzte Alternativlos-Folge zu anhören, genau. Die empfehle ich auch nochmal. Aber das ist natürlich weit weg. Also das geht nur um Armageddon, genau. Aber um nochmal bei den Satelliten zu bleiben, also ich würde ja da auch wieder noch so eine Voraussage machen. Warte mal, Amazon will in den Satelliten-Internetmarkt einsteigen. Die haben Geld, da ist gerade eine Firma im Satelliten-Internetmarkt pleite. Okay. Und jetzt kann man sich einen Teil dazu denken. Also unter Umständen kann ich mir vorstellen, spekuliere ich mal, dass Amazon da bei OneWeb einsteigt oder die ganz übernimmt. Also das ist für die einfach, weil die haben schon 70 Satelliten da. Da ist schon die ganze Technik da. Die müssen bloß weitermachen damit. Wären die dumm, wenn die das so machen, als wenn die jetzt nochmal neu anfangen?
Soweit ich das sehen kann, sind wir mit allem, was im Pad drin steht, durch. Haben wir noch was nicht im Pad drin steht?
Ja, ganz viel, aber die Rabbit-Hole gehen wir jetzt nicht runter und ich glaube, ich tue keine Pads mehr schreiben, die werden zu lang.
Ich möchte noch erwähnen, dass es die Technologie LoRaWAN gibt für kleine, ich bin noch an und ich habe folgende Temperaturnetzwerke. LoRaWAN.
Gibt es sie auch auf Satelliten?
Nee, hat nichts mit Satelliten zu tun, aber wir hatten ja vorhin ganz am Anfang die Netzwerke, die über Funk funktionieren. Und LoRaWAN ist zum Beispiel so ein Ding, was mit dem The Things Network funktioniert, wo es auch so Schnittstellen ins Internet gibt und wo du halt mit relativ wenig Energie, zum Beispiel von einem ESP-ähnlichen Gerät, halt kleine Datenraten halt übertragen kannst, um so Sensornetzwerke damit zu machen. Das hatte ich irgendwie vorher nicht mehr untergebracht bekommen.
Genau, in LoRaWAN ist, glaube ich, ein MAN, ein Metropolitan Area Network.
Ja, wollte ich nur genannt haben. Gibt es viele lustige Projekte, die auch so Feinstaubsensoren mit haben oder halt irgendwelche Temperaturen auslesen oder so. Das noch als kleine Anmerkung.
Genau, das müssten wir theoretisch vorne reinschneiden.
Bei Wikipedia steht als Reichweite für LoRa so 10 Kilometer plus.
Ja, und dann hast du aber mehrere Stationen, die das dann halt wieder ins Internet reinpipen, halt wie bei The Things Network, sodass du damit auch umspannendere Netzwerke hast. Und in manchen Staaten, wie zum Beispiel der Schweiz, ist das dann auch irgendwie eine, oh Gott, jetzt will ich nichts Falsches sagen. Also es ist auf jeden Fall die gesamte Schweiz damit abgedeckt. Und ich weiß jetzt nicht, ob es ein staatlicher Akteur ist oder ein Telekommunikationsverein, der das macht. Auf jeden Fall kannst du dort halt überall mit deinem Sensor halt mit dem Fahrrad durch die Gegend fahren und halt zum Beispiel überall dein Fahrrad orten über LoRa zum Beispiel.
Das klingt interessant, aber ich würde nochmal an alle jeweils von euch wissen wollen, einfach nur rein aus Spaß, wenn denn Starlink verfügbar ist, würdet ihr euch das klicken? Also ich würde mir das klicken, einfach nur um es mal auszuprobieren. Wie sieht es bei dir aus, Simon?
Klingt schon interessant und ja, kommt sicherlich noch ein bisschen drauf an, was es dann wirklich kostet, aber ja, ich bin offen dafür.
Wenn ich sehe, wie oft Vodafone ausfällt und mir dann vorstelle, dass alle 6 Minuten der Satellit wieder weg aus der Sicht ist und der nächste kommt, dann ist das, glaube ich, doch eine schöne Alternative. Die Frage ist wirklich, ob man es sich leisten kann.
Cyril?
Ja, also zurzeit bin ich mit meinem Heim-Internet-Anschluss einigermaßen zufrieden. Ich denke mal, ihr könnt da Vorreiter sein und ihr könnt mir dann sagen, wie gut das funktioniert und dann werde ich das evaluieren für meine Anwendungsfälle. Meine Strategie ist generell eigentlich immer darauf vorbereitet zu sein, dass das Internet einfach nicht da ist. Also ich habe zum Beispiel eine Kopie von allen RFCs bei mir auf dem Rechner, damit ich nachschlagen kann, wenn ich mal gerade kein Internet habe, weil ich zum Beispiel im Zug fahre und auch alle möglichen andere Dokumentationen und sowas. Und ich habe auch alle möglichen Inhalte, die ich irgendwie gucken möchte, Da schaue ich auch mal, dass ich nach Möglichkeit das Zeug runterladen kann, wie zum Beispiel bei mediaccc.de, so dass ich dann da, wenn irgendwelche Schwankungen in der Leitung sind, nicht so große Probleme habe. Ist natürlich nicht immer umzusetzen, aber bis jetzt funktioniert es eigentlich ganz gut.
Ich habe da die jetzt Kopie des der Wikipedia hier liegen, 100 GB Datenbank, ohne Bilder und ohne alles andere.
Wie viel wären das eigentlich mit Bilder?
Nee, das würde meine Festplattenplatz hier, glaube ich, es waren, glaube ich, ich weiß nicht, 43 Terabyte oder so, es war heftig.
Ja gut, da gibt es durchaus auch Leute, die dafür genug Platz zu Hause haben, ne? Also ich jetzt auch nicht, aber durchaus machbar.
Ich möchte noch mal anmerken, dass das Klicken dieses neuen Internets dann auch eine Sache ist, wo man noch mal drüber nachdenken sollte, ob das eine gute Idee ist, dass das Internet dann von einem Betreiber kommt. Also im Sinne von, dass es keine Schnittstellen gibt, dass es damit eine eindeutige Zensierbarkeit gibt und so eine Sachen. Also technisch spannend, aber das hat halt noch eine ganze Reihe an Implikationen, solange man da nicht eigene Satelliten mit reinschießt oder halt irgendwie das aufteilt. Ich meine, bei AT&T war das ja damals auch so, dass man das dann irgendwann aufgebrochen hat.
Aber so das ist ja eben der Trick daran. Das ist es ja nie, das haben wir vorhin gesagt, du kannst von verschiedenen Punkten einspeisen. Also das ist wirklich bloß eine Infrastruktur, die sie zur Verfügung stellen.
Ja, aber die Firmen ja beschreiben sie ja oder betreiben das Ding ja, ne?
Wenn man sich jetzt gerade mal anschaut, in Dresden wird ja gerade ein bisschen Freifunk ausgebaut. Und ich stelle mir dann vor, dass so ein Uplink vielleicht ins Freifunknetz reinspielt und man darüber wieder mehrere Uplinks kombinieren kann.
Naja, also ich habe hier ein Dach, wo ich so einen Sender drauf haben würde. Meldet euch bei mir, Freifunk. Kommt natürlich also auf den Preis drauf an.
Ja, dann würde ich sagen, dann machen wir hier einen Deckel drauf. Oder ist noch irgendwelche letzten Worte?
Nö, vielen Dank, es war eine sehr schöne Sendung. Ich habe viel gelernt.
Sehr, sehr viel abgenördet, aber das muss ja auch mal wieder sein. Nachdem wir jetzt letztes Mal doch eher praktische Tipps hatten, haben wir diesmal wieder die Zukunftsschau, beziehungsweise die Technik-Review. Mal gucken, was uns dann nächsten Monat einfällt. Das haben wir uns jetzt noch nicht überlegt, aber es wird sicher was Interessantes sein. Und bis dahin könnt ihr alle existierenden Folgen von Penta Radio nachhören auf c3d2.de oder in allen gängigen Podcast-Apps. Und dann wünschen wir euch eine schöne Zeit. Bleibt gesund, wo immer ihr seid. Und bis zum nächsten Mal.
Tschüssi.
Tschüss.
Tschüss.